Bits und so.
Mit Timo Hetzel, wunderschönen Abend. Außerdem dabei vom iPhone-Blog, die Alex Olmer.
Guten Abend.
FSD Carlo Kaisenbeck, der Leo Becker.
Guten Abend.
Und Bastian Schreck-Wölfle.
Moin.
Zurück aus dem hohen Norden, aus Hamburg. Zurück. Bist du doch wiedergekommen. Das ist auch gut.
Ja, mit mich sträubend, aber ja, ich bin wieder da.
Okay. Gute Nachricht und schlechte Nachricht. Bei Apple gibt es tatsächlich, zur Überraschung aller, ein dediziertes Vision Pro Gaming Team. Die schlechte, schlechte Nachricht sind gerade rausgeworfen worden.
Oh je.
Nee, aber es ist schon lustig, weil man hätte ja den Eindruck gewinnen können, wenn man sich so den App Store und alles angeschaut hat, dass da sich einfach niemand drum kümmert. Ist die Frage, war dieses Team, waren die nicht da oder haben die immer nur Faulenzer gemacht oder was hat denn dazu geführt, dass das so überhaupt gar nicht funktioniert hat? Die haben ja sogar Spiele gefeatured, wo einfach das iPad-Spiel auf so eine Leinwand geklatscht war.
Also die Gaming-Geschichte rund um die Vision Pro, die ist natürlich ein Trauerspiel gewesen, muss man wirklich sagen. Und die haben sich ja an Fruit Ninja und solchen Sachen festgehangen. Mhm. Auf der anderen Seite haben die natürlich, also vermute ich, dass diese Gaming-Sparte für die Vision Pro, dass die, wenn die natürlich Technik und Frameworks gebastelt haben, hatten die durchaus was zu tun. Und da haben die ja auch schon Zeug gemacht, also was Foveated Rendering angeht und das dann irgendwie nochmal entsprechend da auch aufzubauen und zu erweitern im Kontext, dass du dann irgendwie vom Rechner aus streamen kannst, aber wenn sie die jetzt natürlich alle rausgeworfen haben, weiß nicht so recht. Also ich meine, Gaming auf der Vision Pro ist natürlich sowieso was, also ich meine, da hat sich nichts entwickelt, kann man glaube ich klar sagen. Und ist auch die Frage, ob da die Reise in irgendeiner Form sinnvoll hingeht. Ich glaube, dass Apple erstmal Gaming mitgenommen hat, ist halt einfach, weil das war ja das Einzige, was bis jetzt so ein bisschen bei VR funktioniert hat.
Ja, okay, gut. Gut. Ja. Wenigstens investiert Apple in Immersive Video. Da tun sie wirklich was dafür, dass das ja, richtig da rollt und dass da Content produziert wird und dass da die 3D-Kamera von Blackmagic kommt und der Support für die kleinen Canon 3D-Kameras und so weiter und dass der Support auch für 3D in Final Cut kommt und das haben sie offensichtlich mit Dings gesprochen, mit Blackmagic für die Spatial Immersive Video und Zeug und haben Alex Lindsay eingestellt und so. Das Team haben wir jetzt auch rausgeworfen.
Ja, also irgendwas haben sie da zumindest, ich meine, es ist immer schwierig einzuschätzen von außen, wie viel da tatsächlich jetzt rausgeworfen wurden und was da genau umstrukturiert wurde und was die Konsequenz davon ist, ist so ein bisschen schwer zu sehen. Ich meine, sie schrauben ja weiterhin rund um ihr Immersive Video. Was war jetzt? Baseball ist als nächstes irgendwie auf der Agenda. Also dieser Sport, und Baseball ist ja dann doch nochmal eine andere Nummer. Also wenn du dir vorstellst, wie groß das Spielfeld ist, also ohne jetzt genau zu wissen, wie groß so ein Baseballfeld ist, aber, aber ich glaube, es fühlt sich relativ groß an. So viel kann ich mit meiner Baseball-Expertise sagen. Aber da, ja, also ich meine, Vision Pro, ein Evergreen an Thema, wo wir einfach nicht vom Fleck kommen, weil die Vision Pro einfach nicht vom Fleck kommt.
Na, Baseball ist ganz interessant, weil das ist ein kleiner Teil von dem Baseball-Ding ist ja Entschuldigung, jetzt die drei amerikanischen Hörer, die wir haben, das müsst ihr jetzt durch. Aber ich habe neulich mal so irgendeinen Ausschnitt von irgendeinem Baseball-Ding gesehen und die haben jetzt zum einen, das Spielfeld, das Stadion ist recht groß und aber der Spielablauf, der ist ja erstmal nur der Typ mit dem Schläger, der halt trifft oder nicht. Und dann hast du, während der Typ trifft oder nicht, hast du halt sehr viel Statistiken jetzt eingeblendet. Und so hier, die Ballflugwurfkurve ist gesponsert von ABS oder sowas, steht dann jetzt dran. Und dann haben sie irgendwie so VR eingeblendet, im Fernsehen normal jetzt, weil der Ball ist ja auch schnell, siehst du nicht, und dann wird eingeblendet, der ist jetzt so schnell geflogen. Und dann trifft er oder trifft nicht. Und wenn er getroffen hat, dann ist das Spiel plötzlich sehr groß, weil dann siehst du, wie 5 Handeln auf einmal loslaufen und dann halt ankommen oder nicht. Okay. Aber hast du halt mit der Vision Pro möglicherweise jetzt dieses sehr enge Blickfeld auf den Typen, der den Ball wirft und der Typ mit dem Stock und dann halt, wenn er trifft, alle anderen, die losrennen in einem großen Stadion.
Ja.
Aber habe ich jetzt Baseball richtig erklärt?
Ich denke, das wird es keine Mails geben.
Naja, aber was für ein Zeichen setzt jetzt, wer auch immer diese Entscheidung getroffen hat, damit jetzt halt zwei Teams bei der Vision Pro in dieser Vision-Gruppe irgendwie rauszuschmeißen, weil die haben, vielleicht haben die echt nichts gebacken bekommen oder sie sehen halt, das wird auch nichts mehr, wir haben sowieso keine neue Hardware in der Richtung in der Pipeline, wir machen jetzt sowieso gleich die AirPods mit der Kamera drin, das hat nichts mit der Vision zu tun, reden wir gleich noch drüber, aber was für eine Message schickt denn Apple damit jetzt, dass sie aus diesem Zukunft von Spatial Computing alle rausschmeißen, nicht alle, aber eine Handvoll rausschmeißen?
Ja, es ist ernsthaft schwierig von außen zu bewerten, so ein bisschen, weil man würde ja eigentlich denken, da sitzt zumindest Expertise für eine Technologie, die zumindest in der Zukunft interessant sein könnte. Also es muss schon sehr spezifisch wahrscheinlich sein, dass die Leute nichts zu tun haben dann demnächst, weil, wie Leo auch schon angedeutet hat, also sicherlich Grundlagentechnologie, die auch erschaffen wurde da. Und das Lustige war ja, sie haben das mit Gaming nie zustande bekommen auf der Vision Pro, aber das Interessante war ja so ein bisschen, dass sie Zubehör mit der PlayStation ja hatten, mit den PlayStation-Controllern ja hatten, mit den VR-Controllern, was du für wenig andere Produkte im Apple-Lineup sagen kannst, dass so einen externen Hardware-Zulieferanten irgendwie so einschließt. Das hat ja ewig gedauert, muss man sagen. Es war angekündigt, es hat ewig gedauert, bis das überhaupt mal kam und so. Und nichtsdestotrotz, also das war ja so eine Gaming-Komponente, die dann irgendwie verzögert kam. Das fand ich bemerkenswert. Und es gibt ja durchaus Apps, die beispielsweise irgendeine PlayStation 5, das Bild zumindest, die auf die Vision streamen und so weiter. Das ist da leider nie irgendwie intern weiter groß verfolgt worden. Aber ja, lässt sich schwer einschätzen. Ich würde halt sagen, dass selbst wenn du jetzt auf Brillen gehst, könntest du wahrscheinlich da Expertise gebrauchen. Und das muss schon... Es muss schon entweder gar nicht auf dem Plan stehen oder ganz anders für die Zukunft. Und deswegen, ich kann mir auch kein wirkliches Bild davon machen, was dieser Rauswurf jetzt oder die Einstellung von den Teams, der berichtet wurde. Und bei Apple wird er immer größer berichtet, weil Apple normalerweise keine großen Entlassungswellen so hat. Also wenn bei Meta irgendwie 3000 Leute gehen, dann ist das irgendwie so Randnotiz. Aber also diese... Je nach Größe, ob es jetzt 60 waren oder 200 waren, ist bei Apple ja mal eine größere Nummer, weil normalerweise fliegen nicht so viele Leute am Stück raus.
Wenn jetzt mit ein paar Jahren Abstand, wenn man jetzt den Vision Pro Launch nochmal von vorne durchspielen würde, mit dem, was man jetzt weiß, wie hätte man das denn besser gemacht? Ja, also zum einen hätte die Vision Pro, wäre die ein, zwei Jahre früher sehr gut gewesen, weil dann wäre sie ihre Zeit voraus gewesen. Da wäre mehr Homeoffice, da hätten sie mehr mit Personas und so weiter machen können für Meetings und sowas. Andererseits wäre sie auch zwei Jahre später sehr gut gewesen, weil dann wäre der ganze Softwarequatsch irgendwie fertig gewesen. Dann hätten sie die 3D-Kameras von Blackmagic gehabt. Dann hätten sie gewusst, was mit, wie sie ihren SDK und Kram irgendwie zusammenpacken müssen. Aber so, und sie hätten halt das nicht als, das ist der neue Computer, genau wie im iPad eigentlich. Ja. Hätten sie nicht so verkaufen brauchen, sondern hätten sagen können, das ist jetzt für Business ist das was. Aber wenn sie sagen, das ist jetzt für Business, für B2B, für Piloten und Ärzte und Windradmechaniker irgendwie voll gut geeignet, dann sagen sie ja auch, wir verkaufen nur 3 Stück davon. Das ist völlig egal. Jetzt haben sie immer wieder, irgendwo kam eine Meldung, so hier, Augendoktoren, die an Tränenkanälen rumschnitzen, sind mit einer Vision Pro auf 20% schneller bei der Operation.
Hurra!
Okay, cool und so, aber es ist doch...
Ja, also ich meine, rückblickend ist es natürlich ein bisschen unfair, weil es immer einfacher ist, aber ich glaube, Apple hat da sehr ist an sich selbst so ein bisschen gescheitert mit dem strategischen Fehler, dass du es einfach als gleichwertiges Produkt ins Lineup gesetzt hast und nicht gesagt hast irgendwie, das müssen wir jetzt besonders hüten, das ist vielleicht so eine Vorabversion. Nee, das hat das Label irgendwie fertig, so, das kann rausbekommen. Und das und dann dieser sehr verzögerte Anlauf mit irgendwie, wir machen mal so Dev-Sessions, so kannst mal so einen Tag vorbeischauen, kannst mal eine aufsetzen, anstatt einfach in die Vollen zu gehen und zu sagen, uns kostet es echt nichts, diese Vision Pros an Entwickler zu schicken. Also wirklich auch im großen Stile irgendwie alteingesessene, good standing iOS-Developer, weißt du? Irgendwie schick denen doch eine Vision und dann kommt da vielleicht Software so zeitnah. Und dann unter dem Label zu fahren, ist eine Beta-Version, kann man ja vielleicht verkaufen, Aber ich glaube, Leute sollten ernsthaft informiert sein, was sie da dann kaufen. Und der Verkaufspreis ist sicherlich ein Problempunkt gewesen, aber halt nicht alleine. Also das, also ich meine, das Ding ist halt, es ist halt nicht komplett eingestampft worden, aber diese zweite Version ist halt auch nur ein Upgrade gewesen. Also ein Upgrade vom Prozessor und so ein bisschen Kleinigkeiten. Also da haben sie ja nicht wirklich was umgeworfen. Und bei einem Produkt, was du aktuell im Verkauf hast, da hast du zwischen Version 1 und Version 2 bei den allermeisten Produkten riesen Schritte gesehen. Also erinnere dich mal ans iPad mit diesem Silberrücken. Und das zweite war dann komplett irgendwie flach und ab neues Design und so weiter. Und bei der Vision haben sie es einfach nicht, entweder nicht getraut oder nicht gewollt oder es war wirklich keiner da, der es gemacht hat. Also weil da war ja ein ewiger Abstand dazwischen und dann kam die zweite Version mit dem M5, die das gleiche war. Also die, du kannst ja, wenn du objektiv bist, kannst ja, ist ja egal, welche Version du heutzutage kaufst. Also wenn du eine Vision Pro kaufst, ist ernsthaft egal. Also du kannst natürlich sagen, die M5 hat noch ein bisschen mehr Luft nach oben und ein paar Frames mehr und so weiter. Aber es sind zwei identische Versionen und da hat man diesen Entwicklungssprung halt nicht gesehen.
Basti, wenn du jetzt eine Firma hättest, hättest irgendwie Geld reingesteckt, in eine schöne Vision Pro App irgendwie entwickelt, weiß nicht, Ladefuchs 4D oder irgendwas.
Ja.
Kannst du vor dein Auto dich hinstellen und sagen, ich muss die Säule irgendwie. Dann bist du auch angepisst. Das machst du auch nie wieder.
Nee, also der große Vorteil ist ja, dass niemand, der irgendwie auch noch gerade denken könnte, das gemacht hat. Also ich hätte das, wenn ich eine Firma hätte, die Ladefüchse bauen würde, ich hätte niemals eine Vision Pro App gebaut, das haben wir oft schon gesagt, die haben da ja nie uns erzählt, was das Ding soll. Ne? Haben sie immer so, ja, vielleicht mal so Spatial Computing ohne genaueren Use Case zu erklären und dann Video und vielleicht machen wir und hier und dann haben wir mal irgendwie ein Jahr später irgendwelche Kameras. Und klar wäre ich jetzt angepisst, wenn ich eine ernstzunehmende App gebaut hätte und sich plötzlich rausstellt, die machen wir vielleicht nicht weiter oder machen wir auf Sparflamme weiter oder also noch mehr auf noch mehr Sparflamme weiter. Aber ich meine, da haben sie haben sich halt von Anfang an selber ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie haben das einfach von Anfang an mit Ansage verstolpert und also wundern tut mich da halt einfach gar nichts. Und ich meine, ich habe mich da oft drüber lustig gemacht und ich habe das aber immer sehr ernst gemeint, weil das haben sie einfach, also ich behaupte, Apple hat kein anderes Produkt so wenig, also entweder so wenig durchdacht oder so wenig erzählt gehabt wie die Vision Pro und das war einfach keine gute Idee.
Es wirft halt einen interessanten Blick auf die ganze Kategorie von diesem Gerät. Ich habe jetzt die MetaQuest gestern zufällig mal wieder rausgeholt, gar nicht unter Vision Vorsätzen, sondern einfach da mal wieder eine Serie geschaut zum Beispiel. Mhm. Und die sind schon, also gerade was die Fingerbedienung angeht, machen die schon ernsthaft Sprünge nach vorne. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ich habe es jetzt auch lange nicht benutzt. Also da ist der Sprung vielleicht nochmal gefühlt größer. Aber es sieht so ein bisschen, trotzdem ist es nicht super cool. Also trotzdem ist es noch nicht super cool. Die Vision Pro hat ja Dinge, die wirklich auch von der Auflösung so super cool waren. Und gerade die Gestenbedienung so. Aber es zieht halt so ein bisschen diese ganze Kategorie von diesem Gerät in Zweifel so ein bisschen. Also ist das was, also was selbst Meta, die sich da so ein bisschen zumindest hinterklemmen, findet das irgendwie einen Nutzen oder ist diese abgeschottete Brille, diese Größe auch von diesem Headset, ist ja keine Brille, muss man sagen, ist das irgendwie, ist das nur der Stepping Stone zu der tragbaren Brille, so wie ich sie jetzt trage, ist der notwendig dafür oder, und ist dieses ganze Headset-Ding, ist das irgendwie, war das notwendig, um dahin zu kommen?
Naja, das ganze Headset-Ding ist ja nicht komplett bescheuert. Das ganze Headset-Ding, was 3.000 Euro kostet, ist halt komplett bescheuert. Wenn wir uns halt angucken, oder was da auch immer der Preis war, ich habe keine Ahnung mehr. Wenn wir uns halt angucken, dass ich eine MetaQuest für 350 Euro kaufen kann, da ist es auch wurscht, ob die Fingerbedienung nicht so geil ist oder ob ich da vielleicht, ich weiß gar nicht, was es da sonst für Controller gibt, weil es spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber weißt du, für 350 Euro setze ich mir vielleicht irgend so ein Ding auf, um damit einen Film anzugucken, wenn ich denn gerne Filme angucke. Klar, das hat dann nicht irgendwie 4K und weiß nicht was, aber auch das ist wiederum so ein bisschen egal. Und wenn ich 4K möchte, zahle ich halt 600 Euro.
Nee, wenn du 4K willst in der Brille, in der Vision Pro, dann zahlst du 4K Euro, das ist der Preis.
Ja, genau, bei der Vision Pro. Aber und da sind wir halt wieder. Wenn du was gehabt hättest, was einen sinnvollen Preispunkt erreicht und halbwegs sinnvolle Leistung hat, was halt Meta liefern kann, für, also die Firma außen vor gelassen, aber was die Hardware angeht, liefern können, und ich meine, da sind Spiele drauf, du kannst Videos damit gucken, und die Hardware ist, glaube ich, leichter als die Vision Pro, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, alles ist leichter als die Vision Pro. Also ganz, ganz viel zumindest.
Dann würden wir heute wahrscheinlich auch anders über die Vision Pro reden und die hätte eine andere Akzeptanz bekommen, aber das haben sie halt einfach nie gemacht.
Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Also ich denke, dass gerade die MetaQuest bewiesen hat, dass selbst wenn du das Ding für 350 Euro verklopfst, das immer noch niemand kaufen will unterm Strich. Also diese Produktkategorie ist einfach tot. Und Apple hat auf eine tote Produktkategorie gesetzt, für die es keine Weiterentwicklung gibt. Es gibt für diese VR-Headsets gibt es keinen vorne mehr.
Doch, weil du siehst, nämlich Meta hat ja gesetzt auf Second Life. Na, du hast so einen Avatar ohne Beine und stapfst da durch die Gegend.
Ja.
Und das haben sie mit den letzten paar Updates einfach rausgeschmissen und haben so ein Vision Pro Homescreen draufgeklebt. Fertig.
Ja, ich meine, so viele Elemente an der Vision Pro auch durchaus faszinierend und interessant und spannend sind, und an diesem ganzen VR-Sektor gibt es super viel spannendes Zeug. Hat der ganze Sektor hat es ja nicht geschafft, in irgendeiner Form eine Masse zu erreichen. Und egal zu welchem Preispunkt. Das heißt, also ich meine, die albernen 4.000 Euro von der Vision Pro natürlich nicht, aber eben auch das Meta-Headset, selbst wenn die ein paar Millionen Stück dann verkauft haben über die Jahre, für 300 Euro, für 500 Euro, es ist trotzdem zu sperrig, zu seltsam, dieses obskure Ding auf deinen Kopf zu schnallen und in diese seltsame Welt zu schauen, die seltsam ist. Also ich denke,
Es ist lustig, weil diese seltsame Welt, die ist auch komplett zurückgedreht. Also das Betriebssystem, was auf der MetaQuest läuft, ist nicht mehr irgendwie Second Life und, weißt du, dieser Avatar, der da irgendwie in so bunte Welten stolpert und so, sondern es ist wirklich echt nur noch so eine plain UI und hier startest du dann irgendwie eine ab oder so. Es ist sehr interessant eigentlich, die Entwicklung da zu sehen, weil das hat ja gar nicht gezogen, dieses wir treffen uns online. Ihr kennt euch noch an den Kamin, nicht Kamin, aber dieses Lagerfeuer erinnern, um das wir alle saßen. Also das ist halt so das Prinzip von gescheitert, definitiv. Und ich meine, es war ein typischer Anwendungsfall gestern. Die Familie saß alle auf der Couch und ich saß mit diesem Headset dazwischen und habe wild in der Luft rumgefuchtelt mit den Fingern, weil ich halt die Bedienung auch überhaupt nicht mehr kannte. Es hat alles eine lustige Komponente irgendwie. Und dann war es, habe ich zwei Folgen geschafft und dann war es schon, ist trotzdem ist nicht komfortabel genug. Also es ist schon wahr.
Leo, hast du deine noch da?
Ja.
Wann hast du die und wofür zuletzt benutzt?
Naja, ich habe also mal aktuelle Beta natürlich installiert und dann habe ich sie dafür benutzt, die neue Beta zu installieren. Dann habe ich sie dazu benutzt, die neue Beta zu installieren.
Nicht schlecht.
Ja, also ich meine, ab und zu hole ich die halt auch mal raus und mache so wie Alex und schaue mir irgendwas an. Und irgendwas, wenn jetzt Baseball kommt, dann schaue ich mir sicher auch Baseball natürlich an. Also ich meine, den Immersive, das ist einfach natürlich nett, das zu beobachten, was da passiert, das Wenige, das passiert. und zu sehen, was sie da machen. Also faszinierend tut mich das Zeug nach wie vor. Also die sowohl Hardware-Software-Seite als auch diese VR-Welt, die natürlich drumherum ist. Aber es ist auch, glaube ich, trotzdem auch offensichtlich, auch wenn man dafür Faszination entwickeln kann und dafür interessante Aspekte hat, dass da nichts in irgendeine sinnvolle Richtung passiert. Und ich weiß nicht, ob Apple irgendwie in der Lage ist, das zu einem Punkt zu bringen. Also ich meine, sie können da ja viel draus lernen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, easy. Ja, ja. Da nehmen sie sicher einiges mit. Aber ob diese Hardware-Kategorie in irgendeiner Form sinnvoll und wohl eben dieser Schritt zu einer in irgendeiner Form normalen Brille, die irgendeine Form von Display-System hat, was dir irgendeine Art von räumlichem Computing, wenn wir es mal weiterhin so nennen wollen, bietet, da ist so ein riesiger Sprung noch nötig, dass wir noch nicht mal im Ansatz da sehen können, dass dieser Weg dahin führt und wo der ist und dass der jetzt irgendwie 2030 passiert oder so. Das ist genau, also ich meine, das kann in fernster Zukunft sein, wenn wir wissen es halt irgendwie nicht, was da sinnvoll herauskommt. Und ob dann überhaupt diese Brillen der Weisheit letzter Schluss ist. Ich meine, können wir ja im Moment schon reingrätschen, wo wir da jetzt hinwandern mit all diesen komischen Gadgets und Wearables, die im Moment sich so auf dem Markt tummeln.
Weil also der Weg, der jetzt zu einer Brille führen würde, also wenn man jetzt irgendwie so die Vision Pro sieht und dann 5 Jahre oder 10 Jahre vergehen, magisch, und dann hast du so eine Brille, die aussieht wie so eine normale Brille für Fehlsichtigkeit, und dann ist in diesen Displays jetzt, in diesen Linsen hier drin, auf meiner Nase sitzen jetzt Displays, die so gut sind wie die in der Vision Pro und aber über das echte Bild irgendwie drüber gelegt werden können. Da gibt es Prototypen, die können jetzt bis jetzt aber nicht mehr, als was das Google Glass vor 10 Jahren schon konnte, und halt inzwischen ein bisschen mehr Compute, schnelleres Netzwerk und so weiter und so fort. Die Chips sind schneller. Das ist schon richtig, aber damit ist wahrscheinlich auch nicht so viel gewonnen. Aber es wäre halt, trotzdem müsste dieses Ding, was jetzt irgendwie 600 Gramm wiegt, müsste halt wesentlich leichter und kleiner werden. Mhm. Und diese Optikgeschichte für diese Displays müsste halt sehr, sehr viel besser werden. Und das ist einfach auch noch lange Zeit hin. Was wir jetzt sehen können mit was man sich vorstellen kann in sehr relativ naher Zukunft, ist halt das, was jetzt Meta mit diesen Brillen irgendwie zeigt, mit einer Kamera und einem Lautsprecher drin und einem Mikrofon, oder was halt Apple offensichtlich in der Schublade liegen hat. In einer macOS Beta oder so ist so ein Filmchen rausgefallen, so ein Setup, so benutzt du deine neuen AirPods mit Kamera drin, Filmchen, suche ich vielleicht gleich nochmal raus, ist so ein Typ, der hält sich so ein Buch vor die Nase und sagt, tu mir dieses Buch auf meine Notizenliste oder sowas. Und dann gucken diese Kameras, gucken da raus. Und da gibt es auch eine Fehlermeldung in macOS, wo drin steht, ey, mach mal deine Haare weg, ich kann nichts sehen. So, kein Problem für uns, ist okay. Aber wenn die jetzt in einem Jahr kommen oder sowas, das kann man sich irgendwie vorstellen, wenn da eine Siri drin stecken würde, was auf dem Telefon läuft, was dann möglicherweise gut funktioniert, okay, dann kann das Ding was sehen, das macht keine Fotos, hast du weniger Probleme als mit der Meta-Brille. Und die Fotos gehen halt nur bis zum Telefon und hören dann hoffentlich auf, meint man.
Ja, ja, aber das kannst du dir jetzt schon vorstellen, dass das schwierig sein wird zu erklären. Also es wird extrem schwierig werden, das zu erklären. Ganz abschließender Gedanke nur zu der Vision Pro. Ich glaube, ich will nicht zurück, aber mir ist aufgefallen, dass sie halt eine Spezialgruppen von Leuten hat, die da sehr viel rausziehen können. Jemand, der irgendwie im Flugzeug abgeschottet irgendwie seinen Computer sehen will und so weiter. Perfekter Anwendungsfall für die Vision Pro einfach. Auch diese ganzen Arztgeschichten und so weiter. Das können so Special Interest Anwendungsfälle sein, für die Brille gut ist. Aber das Problem ist, Apple macht halt nichts, macht halt nur für Masse. Und diese Special Interest Gruppen, die sind halt sehr wenige. Die können sogar auch mehr wahrscheinlich zahlen. Aber deswegen geht das nicht überein. Und jetzt kommen wir zu den AirPods, weil die AirPods sind ja ein Massenprodukt. Die sind ja ernsthaft das Produkt, was extrem sich gut verkauft. Und ich bin sehr skeptisch, wie man das vermarktet bekommt mit Kameras. Also das mit den Kameras soll ja nächstes Jahr kommen. Oder sie arbeiten zumindest dran. Es soll kommen, laut Görman. Und ich bin, also selbst wenn du dreimal erklärst, das ist kein Bild, was da rausfällt, die Meta-Brillen, die Sonnenbrillen und so weiter, die das Standing, das rutscht ins Bodenlose gerade. das mag auch an Meta liegen, aber es mag auch einfach an dieser, an der Technik liegen. Und Kameras auf der Nase oder in den Ohren, kein wirklicher Unterschied, halte ich sehr schwierig zum Erklären. Und das wird auch den nächsten Apple-Brillen, wird diese Kontroverse bevorstehen. Also ich bin mal gespannt, ob Apple mit seinem Standing als, weißt du, gute Firma und so weiter, da irgendwie mithelfen kann oder ob sie sich da überhaupt reinsetzen wollen in dieses Ganze. Scheinbar wollen sie sich da reinsetzen in dieses, aber in diese Kontroverse. Aber ich bin da, das ist kein sicherer Sieg, den da. Also ich kann mir das sehr schwierig vorstellen, ehrlich gesagt, das zu erklären, dass jemanden irgendwie, ja, ich filme hier nur mein Buch. Und ich fotografiere dich nicht so und nimm mal die, weißt du, das ist ganz, ganz, ganz komisches Terrain, das dann abgleitet. Also und die Nützlichkeit mal ganz neben, unabgesehen die Nützlichkeit, ich weiß nicht, ob das so nützlich sein wird, dass du sagen kannst, ja, ich bin jemand, ich diskutiere dann mit Leuten, dass da Kameras in meinen Ohren sitzen, weil das so nützlich ist.
Ja, aber wenn du vor den Leuten, die dich verprügeln möchtest, dann wegläufst, dann kannst du Siri noch nach dem Weg fragen, so, wo geht's hier zum Bahnhof oder so. Ja. Nee, ich glaube, dass, also dieses Video, was da in macOS aufgetaucht ist, dass die Qualität ist relativ miserabel, so Beleuchtung und alles, das sieht furchtbar aus. Ich nehme an, das ist ein Placeholder. Das hat also das Team vielleicht nur selber aufgenommen und die haben dann eine Botschaft versteckt. Ist euch das aufgefallen, die Botschaft? Weil die Botschaft auf dem Buch nämlich, der Titel von dem Buch ist Could, Should, Might, Don't. Das ist der Hinweis.
Da saß so einer im Team, der so, ich muss diese Botschaft an die Öffentlichkeit bringen.
Ja, genau. Wie mache ich es am subtilsten? Ja.
Wie kriege ich das gewuppt? So, don't.
We could, maybe we should, we might. Don't.
Ja, und ich meine, das ist auch das Einzige, was man dazu sagen kann. Ernsthaft. Also in mir löst diese Vorstellung von diesen Kameras in AirPods immer, also wirklich inzwischen massive Abwehrreaktionen aus. Ja. Und zwar auch Abwehrreaktionen, auch alle normalen AirPods, die in meinem Besitz sind, die einfach zu verbrennen. Weil, also Apple verbrennt sein Produkt damit. Praktisch. Da kannst du Geschichten dazu erzählen, wie du willst. Da kannst du eine Privacy-Story drumrum bauen, wie du willst. Am Schluss hast du ein verdammtes Kamerasystem, was verdammt nochmal irgendwas von der Umwelt erfasst in irgendwie passiven, aktiven Formen, wie auch immer. Es ist, am Ende ist es ein Kamerasystem und das mag dann alles so geschützt sein wie möglich und das geht dann vielleicht nicht wie bei Meta an irgendwie in irgendwelche Länder, wo Leute das dann zum Training
auswerten.
Der KI einfach auswerten. Ich meine, ja, okay, es muss ja nicht alles irgendwie mit Meta-Maßstaben irgendwie gemessen werden. Das kannst du ja natürlich alles auch cleaner machen, aber ja. Die Frage ist tatsächlich, wo ist diese, also ich meine, wir haben einen Riesenberg Accessibility. Ich glaube, das muss man bei den Produkten immer dazu sagen, weil das ist definitiv ein Ding und das sollte man nicht einfach unter den Teppich kehren. Das ist da, das wird, ja, also das kann für Leute so massiv wahrscheinlich den Alltag und die Welt und alles ändern, dass man das, glaube ich, nicht einfach unter den Teppich kehren sollte. Aber trotzdem haben wir irgendwo ein Problem, wenn wir anfangen, uns einfach im Alltag allesamt Kameras ans Gesicht zu schnallen. Also ich meine, das ist, das verändert zu einem gewissen Punkt nochmal alles. Und das Argument, wir tragen sowieso alle schon Kameras und Mikros mit unseren Smartphones rum, das zieht nicht hundertprozentig in derselben Form. Das stimmt natürlich. Und wir sehen ja auch, wie viel das schon verändert hat. Ich meine, es gab ja auch gute Sachen, weil Leute halt natürlich irgendwie auch Missbrauch sozusagen oder also missbräuchliches Verhalten oder sowas auch filmen oder dokumentieren konnten. Ja, in den USA gibt's ja ganze Genres jetzt auch von den Protestvideos von irgendwelchen Eiseinsätzen und Polizeikontrollen und so weiter. Aber du hast natürlich auch die ganze hässliche Seite davon. Und die sieht man natürlich jetzt bei den Brillen, gibt's natürlich, ja. Dann fängt Meta an, irgendwelche Hashtags zu blocken, weil sie irgendwie nicht in der Lage sind, die Videos zu blocken. Das ist ja super absurdes Zeug, was da im Moment passiert. Und in all diese, ich meine, jetzt, wir sehen ja schon, also wenn Gurmans Zeitplan da richtig liegt, dass Apple jetzt irgendwie nicht kurz davor steht, diese Hardware, diese Dinge auf den Markt zu bringen. Aber in irgendeiner Form gibt's die intern offensichtlich, an denen wird gebastelt. Die sind mehr als ein Konzept. Aber, also ich weiß nicht, ja, ob...
Die Frage ja, also ist, ob dieses Konzept... Ich meine, dass sie daran basteln, ist doch super. Dass sie daran basteln, das ist alles richtig. Und dass die Kamera dann als Sensor fungiert und nicht als Kamera, das sind alles richtige Ausprobiersachen. Die Frage ist, was dann auf den Markt kommt davon. Und diese ganze Kategorie von den Perf Glasses und so weiter, die ist im Boden. Also du kannst dir ernsthaft jetzt kein Produkt bringen, wo du Kameras irgendwo in die Region vom Gesicht irgendwo bringst. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das stößt auf große Ablehnung. Ich formuliere so vorsichtig, Leo gleich, nie im Leben, das machen alles kaputt. Dann kann ich jeden Airport wird verbrannt. Ich weiß, was du meinst. Also ich fühl das entsprechend nach, weil also eine sensible Produktentscheidung, ich hoffe, die ist noch vorhanden einfach. Also ich hoffe, dass, weil das wird die nächste heiße App-Store-Kategorie. Wie schmuggle ich meine ab, die das Kamerabild der AirPods ausliest, am App-Store-Team vorbei, weißt du? Mm. Also das ist so Private API irgendwie, dann sind da plötzlich doch Kamerabilder und so weiter. Also das, sehr kritisch. Wir gucken, was nächstes Jahr damit passiert.
Ja, also hier dieses Buch hier, dieses Could, Should, Might, Don't, ist von einem ehemaligen Google-Zukunftsforscher. Der sagt so, wie man über die Zukunft denken soll. Ja, da steht drin so, für Innovationen, das wäre das Could, die Ethics, die wären dann das Should, die Planung wäre das Might und Humility braucht Don't. Ohne Sinn, aber vielleicht ist dieses Buch liegt da nicht zufällig, vielleicht oder auch doch. Und das wenn halt die Siri AI irgendwie sinnvoll gut wird und wir spielen da jetzt eh noch nicht mit, aber wenn das für die USA irgendwie sinnvoll und gut wäre und dass du da halt nicht dein Telefon hochhalten musst dafür, es ist so viel, ist damit nicht gewonnen. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch wurscht und Apple stochert jetzt halt in verschiedenen Abteilungen rum, wo sie da weiter neue Produkte rausbringen könnten und offensichtlich sind ja mit dieser Runde von neuen Betas eine ganze Reihe von Produktkennungen irgendwie gekommen und was halt rund um dieses Homepad sich irgendwie alles schert. Ne? Und dieses Homepad ist auch jetzt in möglicherweise bis zu 3 verschiedene Modelle-Identifier irgendwie rausgefallen gekommen, nämlich das Homepad für den Tisch und das Homepad für die Wand. Das sind 2 verschiedene Produkte. Also musst du dir vorher überlegen, wo du das hinhängen oder hinstellen möchtest. Und eine Variante, die halt noch dir hinterher gucken kann, so wie die Lampe vom Pixar. Also das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen weg, aber auch noch solche so extra Sachen, so irgendein Ding mit einer Kamera drin. Das könnte eine Türklingel sein, das könnte eine Sicherheitskamera mit HomeKit Secure Video sein und so weiter. Sie versuchen ja schon, das ein bisschen alles irgendwie aufzudrehen und neue Produkte da zu bringen, anstatt einfach verdammt nochmal die Wi-Fi-Stationen zurückzubringen, die sinnvoll wären. Ich meine, was machen sie denn? Einerseits verstehe ich es, andererseits leuchtet es mir nicht so richtig ein, dass sie so offensichtliche Sachen auch ja auf dem Tisch liegen lassen, Wi-Fi. Hm. Ja, oder
ist halt ernsthaft unsexy, ne?
Ja.
Also es ist keine sexy Produktkategorie, das ist halt ein sehr Computer-Computer-Produkt und wenn du AirPods mit Kameras hast, das kann sich jeder irgendwie sofort was vorstellen. Er stellt sich halt sofort vor, dass du damit Fotos machen kannst. Das muss man ernsthaft sagen. Ich weiß nicht, also ich hoffe, der Produktfokus verrutscht nicht. Also, weil wie gesagt, alles, was sie intern sich erarbeiten und so weiter, alles richtig und wichtig. Und wenn das irgendwo irgendwie einen Einfluss im Produkt hat, sollte man dann mit mehr Obacht umgehen. Also, diese Privacy-Geschichte, das müssen sie bei jedem Produkt neu beweisen. Das kann man nicht anders sagen. Auch bei dem Homepad, um es mal so zu nennen, müssen sie beweisen, dass sie zum Beispiel irgendwie nicht alle filmen und dann irgendwie, also wie wird zum Beispiel die Entscheidung getroffen, wer vor diesem Homepad steht? Ja, es wird sehr spannend zu sein, zum Beispiel irgendwie, bin ich das, stehen wir da zu zweit gerade davor, wenn ich dem Homepad irgendwas zurufe, wird dann mein Kalender aufgerufen oder der von meiner Frau oder, also das sind alle interessante Probleme und es ist kein unkomplexes Produkt, würde ich sagen. Deswegen hat so ein bisschen an Spannung zugenommen, obwohl ich es vor ein paar Monaten noch überhaupt nicht so interessant fand. Und vielleicht ist es auch nach der Vorstellung gar nicht so interessant, wie es mir jetzt vielleicht ausmale, aber von der Komplexität ist es gar nicht so uninteressant, weil das ist ja, glaube ich, ein ernsthaftes Bedürfnis auch erfüllt, in beispielsweise in einer Küche oder an einem Schreibtisch. Und das kann, könnte schon interessant werden, aber es ist nicht unkomplex.
Sie könnten auch in so eine Richtung gehen wie das Feature von Windows, was die ganze Zeit Screenshots abzieht. Wie heißt das? Name vergessen. Und halt sich merkt, was du die ganze Zeit getan hast. Und OpenAI hat auch gerade sowas in ChatGPT eingebaut. Zum einen, dass das deinen Computer-Use beobachtet die ganze Zeit und du dann fragen kannst, hey, ich habe doch vor 3 Tagen eine E-Mail an irgendwen geschrieben. Was war das gleich wieder? Und dann weiß er das. Und sie haben auch ein Plugin für iMessage, dass du jetzt dich nicht mehr persönlich mit deinen Tinder-Dates unterhalten musst, sondern einfach direkt den Dings da antworten lassen kannst. Ja, also das ist vielleicht auch so eine Richtung, hatten wir auch damals bei dem Microsoft-Ding gesprochen. Es ist vielleicht so für Business gerade noch, vielleicht okay, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht okay. Aber so für privat und wenn du es an die Wand hängst und deine Homepad,
Okay, jetzt war irgendwie gerade die Mischung von ChatGPT und dann war das mal wieder beim Homepad zurückgelandet. Mhm. Da sind ja viele Sachen, weil ich meine, Apple, gut, kannst ja sagen, mit Siri AI basteln sie ja irgendwo auch was, ein Pendant dazu, aber was natürlich in einer ganz anderen Welt im Moment noch existiert. Ja,
wo existiert das denn? Wo lebt denn deine persönliche Siri? Lebt die in deinem Telefon oder in deinen Kopfhörern oder in der Brille oder auf deinem neuen Apple TV oder in deinem HomePod oder in einem Homepad?
Naja, das Problem ist ja vor allem, dass die persönliche Siri im Moment vor allem nicht in der EU lebt, weil sie da nicht erwünscht ist. Also ich meine, das ist ein Basisproblem, was Apple erstmal lösen werden muss. Und das andere Problem ist auch, dass es tatsächlich ja unklar ist, wo eben dieses Siri-Konstrukt lebt, weil die im Moment lebt dieses Konstrukt eigentlich, doch hauptsächlich lokal auf dem jeweiligen Gerät. Also die Siri AI auf meinem Mac ist ja ein bisschen unabhängig von Siri AI auf dem iPad oder auf dem iPhone. Ja? Und das ist ja so ein Basisproblem, an dem Apple schon lange zu knabbern hat, weil sie natürlich dann versuchen, Sachen lokal zu machen, was ja eigentlich auch gut ist, aus allerlei Aspekten, aber natürlich auf der anderen Seite eben die große Cloud-Haube fehlt, in der eben all diese Daten sind und in der du praktisch geräteagnostisch dann auf dieses Zeug zugreifen kannst und irgendein KI-Modell noch drüber wirfst oder die Daten in dieses KI-Modell reinwirfst. Und dafür gibt's keine Antwort. Und deshalb ist dieser Home Hub tatsächlich sehr spannend. Und wie Alex schon sagte, also dadurch, dass vor allem der Home Hub offensichtlich ein Mehrbenutzergerät ist, ganz im Unterschied zu deinem iPhone und auch zum iPad, weil Apple einfach keinen Bock drauf hat, müssen sie bei dem Home Hub das in irgendeiner Form lösen, dass der ein Mehrbenutzergerät ist. Und wir kennen ja die komischen Ansätze beim HomePod, dass sie das irgendwie versuchen, dann aufzutrennen und Stimmerkennung und es funktioniert halt alles irgendwie hinten und vorne nicht richtig. Und sobald dein iPhone weg ist, kann halt der HomePod nichts mehr. Und das kann ja nicht die Lösung für diesen Home Hub auch sein. Also, und auch beim Apple TV sehen wir ja, wie sie anfangen, da mehr so ein Profil-Switching und mehrere Profile einzubauen. Und so richtig toll ist das auch nicht gerade. Also, das ist, ich weiß nicht, ob sie das gelöst bekommen bei diesem Home Hub. Also, da haben sie einiges zu lösen und plus halt das ganze KI und wo lebt diese KI, wo leben meine Daten, wo liegt dieser Spotlight-Index, wo lebt der, wo liegt der, der diese wichtigen Daten enthält. Und da ist natürlich, ChatGPT ist natürlich lustig, weil die können natürlich all das, was sie jetzt da abfeuern, kann ja auch ChatGPT natürlich nur auf dem Mac abfeuern im Moment und setzt, das ist ja der Kram, den sie sich eingekauft haben, das ist diese Sky-Bude, diese Dings-Software.
Ex-Apple-Mitarbeiter.
Ja, also das sind Apple-Leute, die wissen, wie das Betriebssystem funktioniert und die wissen, wie du dich da reinhängst und wie du solche Funktionen bauen kannst. Und das ist natürlich schon ein extrem spannender Kram auf der einen Seite, wenn man wieder das Ganze, ich puste halt alles auf OpenAI-Server, mal kurz ausklammern, ist das natürlich schon ein spannender Kram, den die da gerade machen und der durchaus die Interaktion mit dem Mac verändern könnte. Es ist natürlich Kram, wo man sich wünschen würde, dass Apple den bauen würde und da Private Cloud Compute mit dem Versprechen von Private Cloud Compute da hinten dran basteln würde. Weil diesen Krempel möchte ich nicht alles auf OpenAIs Server pumpen. Und
das Interessante bei dieser Server-Komponente, das fällt mir immer wieder auf, ist, dass lokal du einfach den Befehl absetzt und dann alles abschießen kannst. Sobald dieser eine Textbefehl mehr oder weniger an ChatGPT raus ist, ist die Aufgabe vom Telefon mehr oder weniger erledigt. Und du kannst dich anderen Sachen widmen. Und das Interessante ist, dass das die Bedienung viel schneller macht. Also lokal kann das noch so schnell alles gerechnet werden, wenn dieser Textbefehl einfach nur rausgesendet werden muss und du kommst zurück, also du wirst benachrichtigt, wenn du zurückkommen kannst, fühlt sich das schneller an, als was lokal zu machen. Das ist, finde ich, eine sehr spannende Geschichte. Du setzt irgendwie komplexen ChatGPT, Codex, whatever, Befehl ab und sobald dieser eine Textstring einfach dein iPhone verlassen hat, kannst du abschießen, du kannst irgendwas machen und du wirst einfach benachrichtigt, wenn es einfach fertig ist. Und das, weil das war immer das Argument für lokal, weil lokal ist immer schneller so. Nicht gefühlt. Also das mag dann schneller rechnen und so weiter, aber in der Anwendung gefühlt kann ich schneller weiterarbeiten, andere Dinge machen, während dann irgendein Cloud-Server losläuft und meine Billo-Anfrage löst, was ich auch immer gefragt habe.
Ja, das macht OpenAI eigentlich recht okay. Das funktioniert auch meistens inzwischen, der ganze Remote-Kram und wenn das halt sich die Konversationen synchronisieren, bis es mal nicht geht. Also seit diesem Katastrophen-App, Dual-App-Dingsbums ist da irgendwas bei mir auch explodiert, zum Beispiel die Reihenfolge von allen Konversationen ist nicht mehr in Ordnung und so. Aber es ist egal, aber diese Ansicht, die jetzt ChatGPT hat mit dieser Liste von alten Projekten und Foldern und Libraries und Sachen, das ist auch noch nicht der Endzustand, wie das irgendwann sein muss, dass du auf deine alten Konversationen zugreifen kannst und dort irgendwie, du kannst in den Dingen jetzt schon suchen, aber das ist auch nicht so richtig super. Das Ding gibt dem ja auch solche Titel, die stimmen manchmal und manchmal auch nicht so.
Ja. Und die Suche ist lausig, also muss man ja dazu sagen. Und langsam und alles, das ist nicht gut.
Und da ist, glaube ich, auch noch viel, viel zu machen. Wenn das Ding halt wirklich sehen soll. Der Chat sagt, Recall heißt das Ding bei Windows. Ja, was ist denn aus dem Ding geworden? Ist das, ich glaube, der letzte Stand, den ich hatte, ist, dass das dauerhaft aktiv ist und du kannst es nicht mehr ausschalten.
Also da war doch irgendwas. Ich glaube, sie haben es dann wieder zurückgerollt. Du kannst es anmachen, ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Es gab ja schon so ein kleines bisschen Backlash.
Ja, aber dann der letzte Stand, den ich hatte, war, okay, Backlash, uns wurscht, wir schalten es einfach ein.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Okay. Aber die haben ja auch, Microsoft ist ja auch nicht ganz klar, was die so machen. Die hängen ja auch mit drin in der OpenAI-Dingens und haben aber parallel dazu hier halt ihren eigenen Copilot, den sie überall draufkleben. Und Copilot-Tasten, die sie auf die Laptops irgendwie draufkleben. Und irgendeine Kooperation mit IKEA, wo ich nicht sicher bin, ob es ein Scherz war oder tatsächlich ernst ist, dass IKEA einen Hocker rausbringt, der aussieht wie der Analogstick von der Xbox-Controller. Nicht sicher. Maybe AI, maybe real.
Ich meine, 2026.
Das ist exakt.
Egal.
Das ist schon echt. Dann war halt der Witz sehr lustig, du setzt dich in deinem Wohnzimmer auf das Ding hat Stick, trifft, auf einmal sitzt du im Garten. So.
Das ist ja gut.
It's a thing. Nicht drüber lachen. Stick Drift. Ganz böse Nummer.
Der Chat meint, der Recall ist jetzt opt-in. Okay, es ist, naja. Aber grundsätzlich wäre das ja okay, wenn das Apple auch selber lösen könnte und sagen könnte, okay, wir gucken mit den Accessibility APIs oder noch tiefer auf alles, was du auf deinem Mac so tust und Siri AI kann dann alles, was du gemacht hast, zum einen einsehen, wiederfinden und zum anderen aber auch die Apps für dich fernsteuern. Das war ja auch diese Sky-Bude, die gesagt hat, okay, wir können Apps fernbedienen und sowas. Ja, die Demo war so gut, nach der Demo sind sofort übernommen worden.
Ja, und halt nicht von Apple übernommen worden, weil da haben wir ja damals drüber gesprochen. Also ich meine, die sind aus Gründen XY bei Apple raus und dann haben sie ihr neues Ding gebastelt und dann wurden sie von OpenAI gekauft, anstatt dass sie das bei Apple gebastelt haben. Und das ist schon wild. Also
vielleicht gehen jetzt die Leute, die bei Vision Pro rausgeflogen sind und machen halt voll gute Immersive-Videos für Meta oder irgendwie.
Oder für OpenAI. Dann kommt OpenAI plötzlich mit so einem ChatGPT-Headset um die Ecke.
Ja.
Das Spatial Chatbot, ja.
Ich bitte nur ein Donut-Design. Der Headset nur ein Donut-Design.
Mit Ärmchen, die irgendwie Zeichen geben.
Ja, nee, das, die anderen Home-Geschichten, die Home-Devices, also Kamera oder Klingel oder irgendwelche Dinge oder ein Roboter, der hinterher läuft, das sehe ich noch nicht so richtig, was das soll, außer ein bisschen Umsatz bringen. Das ist eine Türklingel von Apple oder eine Überwachungskamera von Apple. Die würde ja noch weiter unten in der Hackordnung stehen als der Apple TV. Und der ist ja schon so gut wie tot. Der ist nicht so tot wie die Vision Pro, aber der riecht schon komisch. Der steht da so ein bisschen schief im Laden. Ich meine, überhaupt im Apple Store. Die müssen ja sich neu überlegen, wie sie den Platz dort verteilen. Ne, da sind jetzt überall diese Tische mit der Vision Pro drauf, wo schon so Spinnweben dran sind, wo sich nie ein Kunde hin verläuft. Den Platz müssen sie ja auch irgendwie neu verteilen für die ganzen, wenn dann viele neue Home-Produkte kämen, dann müssten die ja auch, was kannst du, ein Wohnzimmer hinstellen, so wo früher diese kleinen Tische für die Kinder waren mit irgendwelchen Spielen und sowas. Könntest du jetzt natürlich so ein Wohnzimmer dort reinstellen, dann könntest du da einen HomePod hinstellen, dann heißt das Soundstage hättest du dann.
7 Überwachungskameras.
Vielleicht sollte Apple lieber mit IKEA kooperieren als Microsoft. Die haben diese was beizusteuern.
Ja, aber wie verkaufst du auch sowas?
Ich meine, Gurman schreibt, ersten Indizien sind dafür angeordnet, dass die Apple Stores sich umbauen und auf diese Home-Produkte einstellen, weil du musst es halt schon demonstrieren. Du wirst halt diese Sprachbefehle und sowas, das wirst du alles nicht im Apple Store demonstrieren können. Aber es ist sicherlich eine Herausforderung, diese Funktion von dem Homepad irgendwie zu demonstrieren. Also,
ja, und sie müssen ja auch noch gestemmt bekommen, dass Siri AI sinnvoll im Smart Home funktioniert. Also, weil ich meine, auch Apple dasselbe Problem hat, was alle anderen Buden bis jetzt vorher hatten. Was die ja auch bei Gemini, bei dem Gemini-Umzug von Google Assistant auf Gemini, und dann sagst du halt irgendwas, was früher irgendeine Smart Home-Szene ausgelöst hat, und dann erzählt dir halt Gemini irgendwie eine Geschichte darüber, warum das jetzt irgendwie sinnvoll sein sollte, irgendwas anderes zu machen. Oder oder es ist jetzt hier der Klassiker, weiß nicht mehr, bei wie vielen Podcasts, also US-Podcasts inzwischen vorkamen, die Leute haben halt ihre Goodnight-Szene in Apple Home drin und sagen halt Goodnight, und dann schaltet Siri alle Lampen ab und schließt die Tür ab und was auch immer du halt für eine Automation darum gebaut hast. Und jetzt sagen sie halt Goodnight und dann sagt Siri, ey, Herr, Goodnight.
Shit. Das Schlimme ist ja, dass sie da alle reingelaufen sind. Ne? Da ist Google reingelaufen, ja. da ist Apple reingelaufen.
Ja.
Und Amazon hat mir diese Woche Alexa Plus ausgerollt. Die macht dieselbe Scheiße.
Ja,
die hat natürlich alles vergessen.
Ja.
Die ganzen Skills sind da eigentlich noch drin, und du sagst irgendwie, mach dieses und jenes, oder sagst irgendeinen Routinenname. Ja, das, gute Nacht, kann sie auch nicht mehr. Bedankt sich, wünscht mir eine gute Nacht.
Ja, genau, ja, das, da haben wir es. Genau dieses dasselbe Ding.
Ich hatte eine Routine gehabt, die heißt irgendwie Reinigung starten. Mhm. Sagst ihr jetzt? Dann sagt sie, ich weiß nicht, ich mach mal den Luftreiniger an.
Ja. Ja, gut.
Nein!
Ja, das ist aber besser. Ich meine, bei Alexa könntest du ja erwarten, dass man sagt, ja, ich habe Reinigungsmittel auf deine Einkaufsliste gesetzt. Also ich meine, da...
Ja, oder da bestellt, ja halt, dann, bestellt halt eine Putzhilfe irgendwo.
Ja,
ist
ja, auch geil.
Ja. Ja, da ist, also da geht noch einiges, ist noch einiges zu bewerkstelligen auf allen Seiten und auch bei Apple.
Das IKEA und Xbox-Ding passiert wohl, da ist irgendwas offiziell gemeldet, irgendwas. Wieso auch jetzt mit Xbox? Ich dachte, die sind vorbei. Egal. Ja, oder erklärt halt, was ein Staubsaugerroboter tut, anstatt ihn zu starten und solche Sachen. Das scheint sehr schwer zu sein, und das haben sie alle noch nicht unter Kontrolle. Und was macht jetzt der deutsche Alexa Plus?
Mich nerven.
Wollten die jetzt irgendwie extra Geld, oder was geht das auf allen Geräten? Ja, was ist jetzt das für ein Ding?
Ich habe ja Prime, da ist es dabei. Da kostet dann nicht im Monat 27 Euro. Also das ist ja hier alles völliger Witz.
Mhm.
Ich meine, sie redet jetzt natürlicher. Das erste, was meine Tochter gesagt hat, das ist ja furchtbar, kann man das wieder so machen wie vorher? Und jetzt ihre redet jetzt wieder so wie so ein Roboter. Aber die kann halt, das geht auf allen Geräten. Am Schluss, ich meine, das ist ja nichts Besonderes. Die redet mit demselben scheiß Server, und der liefert halt eine andere Sprachdatei zurück, andere Audiodatei zurück, die dann abgespielt wird. es kann halt einfach nichts mehr. Es ist wirklich strunzdumm geworden. Also die Konversation ist viel netter. Und du kannst wirklich jetzt so conversational Zeug machen. Aber es ist halt einfach, das, was vorher ging, geht halt nicht mehr.
Haben sie irgendwelche Integrationen mit anderen Diensten? Weil in den USA war ja so, ich brauche einen Service für meine Siemens-Waschmaschine.
Das war, also ich habe es mir jetzt nicht weiter angeschaut. Ich bin einfach nur momentan jeden Tag wütend, habe aber keine Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, wie man jetzt dieses Ding wieder schlau und nützlich machen kann. Das muss ich mir jetzt nochmal genau angucken, was jetzt, also ob jetzt irgendwelche anderen Sachen gehen oder nicht. Aber die App ist weiterhin so nutzlos, wie sie schon immer war. Ja, das ist. Oh,
also, Amazon scheitert jetzt nicht an Alexa oder sowas, aber die haben da schon echt viel Energie und Zeit reingebuttert. Mhm. Und es ist halt wahrscheinlich wieder ein Flop. So wie seit immer so. Jetzt ist anders, ja, ja. Anders kaputt, aber es ist schon spannend, wie sie halt so viel Energie da reingesteckt haben und es wird und wird nicht besser. Vielleicht zählen sie es trotzdem als Erfolg, weil halt so viele Leute die Kisten sich hingestellt haben und der Jeff da die ganze Zeit reinhören kann. Also ich fände es auch nervig, aber warum? Sie haben halt keine Plattform. Amazon hat keine Plattform, hat kein Smartphone. Wir sind abhängig von Apple und Google, um da irgendwie bei Leuten zu Hause anzukommen. Die Fire TVs sehe ich noch mehr ein als jetzt die Lautsprecher. Weil das auch, ich meine, jetzt Amazon Music gibt es schon, aber das ist doch kein Ding so. Für Musik jetzt.
Ja.
Also ein bisschen unklar. Mir hat der Alexa das noch nicht angeboten, das Alexa Plus, aber.
Sei froh.
Ich habe jetzt den letzten Alexa, der ab und zu noch gesteckt ist, im Bad für Radio, habe ich jetzt abgesteckt. Da ist jetzt eine Bluetooth-Box fertig.
Das ist eigentlich auch ein gutes Ding, wenn wir nicht so. Also, das Schöne ist ja jetzt, wo sie bescheuert geworden ist und einfach nichts mehr kann, weißt du nicht, wie lange die das noch macht bei uns im Haus. Weil die war da halt, weil sie bisher funktioniert hat und weil so ein paar Sachen darüber zuverlässig funktioniert haben.
Kannst du jetzt zurück zur alten Dummen?
Wahrscheinlich.
Also zur Dümmeren? Anders Dummen?
Ich glaube schon, dass ich da wieder rausopten könnte. Aber weiß nicht, ob ich dann vielleicht einfach komplett rausopte.
Mhm. Ja. Mal gucken. Gut. Das andere, was bei Apple noch ansteht, ist der Apple TV Update. Ist lustig, weil wenn das stimmen würde, was das Gerücht sagt, dann würde der Apple TV als einziger irgendwie mehr RAM bekommen. So doppelt so viel RAM wie vorher. Von 4 auf 8 hoch. Damit er jetzt, Zitat Gurman, eine AI-Büchse wird. Naja, ich weiß ja nicht, wie viel da los ist. Aber und eine neue Fernbedienung. Jetzt könnten sie natürlich an der Fernbedienung echt was ändern, dass die für viele Leute auf einmal magisch benutzbar ist. Aber andererseits ist halt das ganze System theoretisch schon mit drauf, runter, links, rechts Tasten benutzbar, aber nicht wirklich drauf ausgelegt. Wenn du jetzt deine Apple TV-Apps, deine tvOS-Apps so gemacht hast, wie Apple das gemeint hat, dann müssten die auch mit rechts, links, rauf, runter, Kreuzchenbedienung, D-Pad-Bedienung funktionieren, aber so richtig dafür gedacht ist es schon nicht. Das ist dann, wenn sie jetzt eine Fernbedienung bringen würden, die normaler wäre, wie eine normale Fernbedienung von einem Fernseher halt aussieht. Habe ich eine hier? Ja. Weißt du, so, normale Fernbedienung für einen normalen Fernseher.
Schrecklich.
Dann ist das vielleicht auch egal, weil das Ding immer noch viel zu teuer ist, mit dem vielen RAM jetzt da drin noch teurer wird. Mhm. Und halt auch nur den gleichen Netflix-Scheiß abspielt, bleibt ein harter Sell auch.
Ja, ist definitiv ein harter Sell. Ich weiß nicht, wo die Apple TV hin möchte, auch Feature-technisch, keine Ahnung, was uns fehlt irgendwie. Also weil, ich glaube, wir haben ja auch schon mal hart drüber nachgedacht, welche Funktionen irgendwie kommen müssten, damit wir einen neuen Apple TV kaufen, weil der ist halt so wie ein Fernseher, der ist halt gut für viele Jahre und unverändert. Jetzt, wo er 4K ist und die letzte Version ist einfach solide. Deswegen, ich möchte nicht darauf verzichten, trotzdem ist es, ernsthaft, ich möchte nicht darauf verzichten, aber trotzdem geben die meisten Leute halt keine 200 plus Euro für 400. Eine Funktion auf.
Sind es jetzt 400?
Sind es jetzt 400 schon? Nein, ich glaube noch nicht 300, aber.
Es war ja, der Sprung war ja immens. Also ich meine, der müsste die 4 auf 8 Gigabyte Arbeitsspeicher halbwegs abgeben. Da
müssten zwei Remotes mitkommen. keine Ahnung, das ist ein harter Sell. Also für eine Funktion, die die meisten Fernseher schon eingebaut haben. Man muss schon wirklich. Weißt du, man muss schon wirklich sagen, du, ich möchte, möchte mein Netflix nicht da über den Fernseh-UI schauen. Weil das in, letztendlich, das ist für die meisten Leute, ist es eine Streaming-Box und die muss einfach abspielen und dann ist es auch egal, wie du das Ding startest. Also wie du den Film oder das Serie startest, die du schauen möchtest. Und dann läuft es halt wie, wie alles andere. Da muss schon sehr spezielle Vorlieben vorliegen, um eine dedizierte Box dafür zu kaufen und zu betreiben.
Dieses Top-Menü auf dieser TV and Home Kategorie, das ist, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil da oben in dem Top-Menü sind drei Sachen drin, die heißen alle Apple TV, nämlich die Box, ja, die App und der Streaming-Service, und dann sind drei Dinger drin, die heißen alle Home, nämlich der Pod Mini und die Smart Home App, und da kommt jetzt demnächst noch das Pad dazu in drei Varianten. Das Menü wird sehr lustig. Und die Designer, die das bauen müssen, so, oh je, was haben sie denn da wieder sich ausgedacht? Wenn, wenn du so die, das Memo kriegst vom, von der anderen Abteilung, so, mach mal ein Update für die Seite, alles heißt Home jetzt, ist okay. das ist, glaube ich, schwierig, auch Leuten irgendwie, jetzt der Apple TV mit Ethernet, der kostet halt jetzt 300 Euro. Ja, der sollte wahrscheinlich maximal 100 kosten, damit dann überhaupt jemand in Betracht zieht, der halt nicht wahnsinnig ist oder so. Und dass da jetzt ein Meta-Thread-Hub drin ist, so, who cares? Was ist Meta, was ist Thread? Ich habe das Ding vom IKEA gekauft, das manchmal funktioniert. Also das ist so nicht sicher, wie Apple da steht bei in der Masse, weißt du? Bei uns jetzt findet sich jemand, aber in der Masse lohnt sich das überhaupt?
Ja, das ist so ein bisschen, ich meine, du kannst das natürlich alles querfinanzieren und rechtfertigen, indem du sagst, einfach nur gut, also Leute, die ein Apple TV kaufen, die kaufen vielleicht auch ein Abo, wo halt 70% Marge drauf ist, also für die Fernsehserie oder so. Deswegen machen wir den Apple TV mal günstiger, aber das haben sie ja nicht gemacht. Also sie wollen ja die Marge am Apple TV durchaus hochhalten und trotzdem die Leute anregen, natürlich ihre Serien und Filme zu abonnieren. Es ist halt so ein bisschen, ich glaube, es ist schwierig. Also es, und ich glaube, es hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, dass du irgendwie, also zum Beispiel diese Amazon-Kooperation, dass du irgendwie die Apple-Serien auch über Amazon zum Beispiel bekommen kannst. Irgendwie. Das hat sich, glaube ich, wissentlich noch nicht durchgesetzt, weil Apple halt auch alles gleich nennt. Apple TV Plus ist alles irgendwie. Und deswegen, also mir ist es, weil diese Apple TV auch nicht mehr, also er ist ja schon Home-Zentrale, aber das findet in der, glaube ich, Bewerbung überhaupt nicht statt. Also musst du schon sehr informiert sein, um zu wissen, dass das die Home-Hub-Zentrale irgendwie sein kann. Und du, es ist ja auch kein Wi-Fi-Router, vorhin angesprochenes Thema, wo du irgendwie sagst, ah, das ist die zusätzliche Rechtfertigung, damit könnte ich den Kauf rechtfertigen. Also ist ist ein schwieriger und bleibt ein schwieriger Sell, diese Box.
Der Apple TV, der übernimmt ja bis jetzt die Aufgabe für HomeKit Secure Video, dass zum Beispiel die Gesichtserkennung auf der Büchse läuft. Wenn du so ein Ding hast und so eine Kamera hast, dann greift sich der Apple TV aus deiner iCloud-Fotomediathek Gesichter und kann die dann erkennen und zuordnen und deinen Telefonen dann eine Notification schicken. Aha, ich habe Timo im Wohnzimmer bemerkt oder sowas. Oder eine Person, die vielleicht Timo ist, könnte im Wohnzimmer irgendwie rumhängen oder sowas. Steht dann da. Okay. Oder eine unbekannte Person rennt da rum. Oder diese ganze hast du schon mal bekommen?
Aber ich weiß, was du meinst.
Oder diese, ich weiß gar nicht, nach was das Telefon entscheidet, ob du zu Hause bist, und dann kann der HomeKit Secure Video auf Recording umschalten oder nicht Recording oder so. Aber ich habe so eine Kamera rumstehen, die ist so Dualbetrieb, China-Wolke und oder Apple-Wolke, also HomeKit Secure Video. Und die ist aus ihrer China-Wolke scheinbar rausgefallen. In der China-App ist sie nicht mehr drin. Also ist vermutlich jetzt total secure.
Gibt Schlimmeres, würde ich jetzt sagen.
Und aber jetzt kann man sie zum Beispiel nicht mehr drehen, weil das hat Apple irgendwie vergessen, dass es Pan-Tilt-Zoom-Kameras gibt.
Ist klar. Noch nicht fertig.
Also weißt du, dass eine Kamera, dass die vielleicht, dass die dem Einbrecher hinterher schauen könnte, wäre vielleicht eine Idee. Wenn man einen Home-Roboter baut, die nachlaufen sollen wie ein Dackel. Ich meine ja bloß. Und das wäre eben interessant, wie sie das dann in den Läden hinstellen. Weil bisher ist der die Store-Experience von den Home-Produkten bei Apple ist so, da gibt es ein Regal mit einer Steckdose von Eve und irgendwie, was halt da so rumsteht, in der Schachtel eingepackt. Da müsstest du also schon wissen, dass du das jetzt haben willst. Mhm. Und die anderen Sachen von Apple selbst, der HomePod und der Apple TV, die stehen halt so auf dem Regal und spielen wahlweise eine Musikschleife oder eine Trailerschleife auf einer Glotze ab. Fertig. Mhm. So, das ist, und ich weiß halt nicht, wie das jetzt im Store auch jetzt aufgebaut ist, wenn du jetzt irgendwie drauf wartest, dass dein neues iPhone hinten rausgeholt wird und fragt dich vielleicht der Mitarbeiter, hey, willst du mal Ted Lasso schauen? Wir hätten hier ein passendes Gerät für dich, und hält so ein Belief-Schild hoch und dann, keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Bits & So kommt heute mit freundlicher Unterstützung von Saily, dem eSIM-Service für Auslandsreisen, entwickelt von den Machern von NordVPN. Mit Saily könnt ihr euch schon vor der Abreise um euer mobiles Internet kümmern. Einfach die App runterladen, Reiseziel und Datenpaket auswählen und die eSIM direkt in der App installieren. Nach der Landung seid ihr sofort online, ohne SIM-Kartenwechsel, ohne Mobilfunk-Shop und ohne teure Roaming-Überraschungen. Saily bietet flexible Datenpakete für über 200 Reiseziele an und ihr wählt genau das Datenvolumen, das ihr braucht und könnt auch jederzeit nachladen. Es gibt kein Abo, keine Vertragsbindungen, keine versteckten Kosten. Und auch bei Reisen innerhalb von der EU kann Saily praktisch sein, zum Beispiel wenn euer reguläres Datenvolumen knapp wird oder ihr schnell zusätzliches Datenvolumen benötigt. Außerdem hat Saily einen integrierten Werbeblocker, der verhindert, dass Browserwerbung geladen wird. Das schont nicht nur eure Nerven, sondern kann auch unterwegs mobiles Datenvolumen sparen. Und neues Feature ist außerdem die optionale US-Telefonnummer. Die könnt ihr zum Beispiel für Shops, Apps, Lieferdienste oder andere Online-Dienste verwenden, ohne überall eure private Telefonnummer anzugeben. Diese Nummer wird direkt in der App aktiviert, funktioniert ohne physische SIM-Karte und ohne Standortbindung. Ihr könnt damit telefonieren, Anrufe tätigen und SMS verschicken, ebenfalls ohne Vertragsbindung. Über unseren Link in den Shownotes oder mit dem Code BITS und so bekommt ihr 15% Rabatt auf euer erstes Saily-Datenpaket. Geht einfach auf saily.com/BITS und so oder benutzt in der App den Code BITS und so. Herzlichen Dank an Saily für die Unterstützung. So, unser aller Lieblingsthema, der DMA.
Love it.
Hat Apple eine Pressemitteilung rausgetan. Apple kündigt an Änderungen für Apps in der EU. Und was ändert sich durch diese Änderungen? Wieder nichts. Danke. So. Super. Super Geschichte. Danke, EU. Das ist das ist ja auch, nochmal zum, ich lenke kurz ab von dem A-Quad. Die Verpackungsverordnung, die ich letztes Mal angesprochen hatte, die ist direkt noch besser geworden, weil die Verpackungsverordnung verhindert also, dass man als kleiner Händler in das EU-Ausland Sachen verschickt, weil du bräuchtest für jedes Land, in das du verschickst, einen Beauftragten in diesem Land, der der Regierung dieses Landes versichert, dass die Pappschachtel, wo du dein T-Shirt drin geschickt hast, in dem Land richtig recycelt wird. Da gibt es Firmen, die das anbieten, das kostet pro Land irgendwie so sehr viel Geld. Bist du für 26 Länder einfach sehr, sehr viel Geld direkt los für nichts. Verhindert also den Versand von Waren in der EU, was beim Binnenmarkt irgendwie blöd ist, aber egal. Sagt ein EU-Beamter, ein ungenannter, namenloser, random EU-Beamter, sagt der Welt, der Zeitung Welt, hinter der Paywall, hahaha, das muss man nicht so ernst nehmen. Das wird wahrscheinlich eh nicht enforced. Verschicken Sie ruhig. Fuck.
Das ist eine super Vorgabe. Super, super Tipp, muss man sagen.
Die Gesetze, die wir hier machen, kannst du ignorieren, ist wurscht.
Ja, das hat sich Apple auch gelesen, den Satz. Und dann gedacht, ja, das ist ja super.
Ja, aber im Gegensatz zu den kleinen Etsy-Händlern hat Apple einfach 15.000 Anwälte losgeschickt. Mhm. Und dann mach das mal wasserfest hier.
So, also und es gibt hier neue Bedingungen. Und die sind es nicht optional oder sowas, sondern als EU-Developer musst du die jetzt akzeptieren. Das ist jetzt ein neuer Vertrag, den du abnicken musst, wenn du im App Store oder außerhalb vom App Store Sachen verkaufen möchtest. Und die neuen Preisstufen sind jetzt für App Store Apps mit dem Apple In-App Purchase 26%, für Small Business Programm oder Mini Apps Partner Programm oder Video Partner Programm, das ich auch noch nicht kannte.
Das wird immer und
für
mehr.
Auto Renewing Subscriptions nach dem ersten Jahr sind es 15%. Für App Store mit alternativen Payment Prozessoren sind es 20%. Und Developer in dem Programm von oben sind aber 10% und für App Store Apps, die rauslinken, sind es 15%, aber außer die kleinen, das sind für 10% und für Apps über alternative Marktplätze oder im Webvertrieb sind es 5% Core Technology Commission. Alles easy, kein Problem, gerne Tim.
Ist wirklich relativ simpel jetzt. Also wenn man es mit dem vergleicht, was vorher da war.
Es ist einheitlich, wir können uns auf einheitlich.
Sehr, sehr easy jetzt. Aber es ist natürlich absurd, weil es ist einfach dasselbe wie vorher.
Wie Timo gesagt hat, es ist eigentlich dasselbe, nichts hat sich geändert.
Also sie mussten natürlich Eingeständnisse machen. Ein Eingeständnis, gegen das sie sich ja massiv gewehrt haben, ist praktisch In-App-Käufe mit einem anderen Zahlungsdienstleister zu erlauben. Also fremde In-App-Käufe, wenn du so willst. Also In-App-Käufe, die von einem anderen Anbieter umgesetzt werden, sozusagen. Das war ja bis jetzt absolutes No-Go bei Apple. Und das ist was, was sie offensichtlich nicht halten konnten oder wollten oder gedacht haben, okay, jetzt ist auch egal. Es geht ja gar nicht um die In-App-Käufe, sondern es geht ja um die verdammte Provision. Am Schluss ist Apple das ja eigentlich egal, ja, wo das abgewickelt wird. Hauptsache, es kommt die Provision rein. Und das heißt, sie haben dieses Eingeständnis gemacht, ja, okay, wir erlauben halt fremdes Payment-Processing als In-App-Kauf in unserem App-Store, in Apps. Und dafür muss natürlich dann immer noch Provision bezahlt werden und halt 20%. Das sind 6 Prozentpunkte weniger, als wenn du Apples In-App-Käufe nimmst. Und das ist dann der Deal, den und sie da.
Das heißt halt praktisch, so wie vorher auch, wenn du irgendeins von den alternativen Dingern hattest, sobald du da deine echte Kosten von Stripe oder sonst was PayPal draufrechnest, bist du fast wieder beim gleichen Preis.
Genau, bist du eigentlich mehr oder weniger wieder bei irgendwo bei diesen 26%, außer du bist vielleicht eine Riesenbude und kannst das dann irgendwie cleverer umsetzen, aber als kleiner Entwickler irrelevant, glaube ich, ist klar, oder? Dann nimmst du Apples In-App-Käufe oder haust gleich komplett ab aus dem App-Store, aber dann kannst du auch aufhören, deine App zu entwickeln, weil dann verdienst du kein Geld mehr.
Kannst du die Vision Pro-Developer fragen, wie das aussieht ohne Kundschaft?
Die können das auch im App-Store bezeugen, dass da auch durchaus möglich ist, kein Geld zu verdienen. Das ist natürlich richtig, ja. Ja, also das ist natürlich eine sehr traurige Geschichte jetzt. Da haben wir dieses ganze Theater da drum gehabt, seit 2 Jahren, wie lange das auch immer das jetzt schon läuft. Da hat die EU hat ja schon da ist ja schon ein Verfahren vorausgegangen, was spezifisch den App Store anging und diese Anti-Steering Rules, also dass Apps eben nicht auf eigene Angebote verlinken dürfen und so weiter. Und das Ergebnis ist jetzt, wir sind genauso, wo wir vorher waren. Also Apple sagt, okay, du kannst natürlich nach draußen verlinken und du kannst dein eigenes Payment Processing du kannst dir deine eigenen In-App-Käufe bauen sozusagen. Ist okay, kannst du alles machen, aber am Schluss zahlst du uns halt Provision und zwar nicht allzu viel weniger. Selbst der Link nach draußen, der ja ein relativer Bruch im Kaufprozess ist, weil der Link darf zum Beispiel nicht in so eine In-App-Web-View, sondern der Link muss explizit in den Standardbrowser gehen, sei es jetzt Safari oder einen anderen Browser. Das heißt, der Nutzer muss die App aktiv, also der Nutzer wird aus der App rausgeworfen und ich glaube, da kannst du schon, wenn du da so einen Zähler dranhängst, wie viele Leute dann den Kauf abbrechen oder in dem Moment nicht mehr durchführen, das werden sehr viele sein. Einfach mal aus dem Bauch geraten.
Ja. Und ich will noch keinen Strich drunter machen, aber das sind alles die ganzen Sachen, die sich theoretisch ändern, aber praktisch wird sich nichts ändern. Also ja, praktisch wird sich wie mit den alternativen Marktplätzen wird sich nichts am System ändern.
Ja.
Weil das ist alles vielleicht möglich und das hat auch das hat die EU erkämpft, aber das sind alles Sachen, die nicht praktisch Anwendung finden werden.
Ja.
Keiner wird alternative Payment Processing anbieten. Irgendwie wahrscheinlich wird es einen geben, der so, aber so wie es dann natürlich auch den Allstore gibt und aber das ist natürlich alles Sachen, die nicht der Kunde gefragt hat oder dem Kunden was bringen. Dem Kunden hätte es was gebracht, wenn man technisch angesetzt hätte und gesagt hätte, irgendwie hier, Softwarevertrieb muss technisch ohne irgendwelche Beschränkungen von außen gehen. Was auch was gebracht hätte, wenn man einen festen Preis gesetzt hätte, so Apple darf sich irgendwie 10% nehmen. Das hätte eventuell was gebracht, weil Entwickler dann weniger zahlen und man vielleicht sagen könnte, okay, dann kann man was weitergeben. Aber das sind alles Sachen, die nicht passiert sind, sondern sind Änderungen passiert, aber die werden alle praktisch, also ich vereinfache, aber sie werden alle praktisch nicht praktische Anwendung finden. Und damit ist das sehr unzufrieden bin ich natürlich mit dem Ausgang, auch wenn die, ich meine, keine Ahnung, also man kann über Details noch weiter streiten irgendwie, also gerade diese Core Technology Commission und so weiter, ob das alles so treu dem DMA ist und so weiter, bin mir unsicher, aber letztendlich ist es egal, weil die praktischen Änderungen für den Kunden sind null. Da bin ich jetzt mal auf Leos Seite. Ich dramatisiere mal über, so wie vorher.
Das ist ja überhaupt keine Über. Du verbrennst ja keine Kunden oder du verbrennst ja nicht den App Store, sondern du hast sehr faktisch aufgeschlüsselt, was die Änderungen sind. Nämlich
was
null.
Passieren wird.
Das ist überhaupt keine Überdramatisierung, sondern das ist einfach Statement of absolut nüchternes Statement der Fakten, weil das ist tatsächlich genau das, was da am Schluss bei herauskommt. Und ich meine, wenn sich da bei der EU-Kommission irgendjemand dafür auf die Schulter klopft, dass dieses Ding da aus Apple rausgefallen ist, dann können sie den ganzen DMA auch einfach nehmen und irgendwo verbrennen. Ja,
das muss ja alles verbrennen. Das können sie durchaus mal angehen, dieses Zeug zu verbrennen. Aber die Frage ist so ein bisschen, Apple hat das jetzt so dargestellt, als wäre das schon so zu Ende verhandelt. Und akzeptiert. Das ist aber nicht zwangsläufig so, dass das schon komplett abgenickt ist. Also da könnte es nochmal Diskussionen drum geben. Es ist auch wurscht, weil sich so erstmal nichts ändern würde und gefühlt die Kommission keinen Bock hat, jetzt da irgendwie draufzuhauen, weil sie ja sich als Sieger sehen, weil ja da diese neue Regelung ist, die anders ist als vorher, technically but not really. So, so wie war das vorher? Could, should, must, don't, so irgendwas.
Ja, es gab ja auch gerade einen Bericht bei Politico, die irgendwie aufgedröselt haben, dass bei der Kommission das alles mit dem Digital Markets Act jetzt auch so ein bisschen ruhiger geworden ist, dass sie versucht haben, da mal ein bisschen den Ball tiefer zu hängen. Wir haben ja die politische Komponente drin. Ich meine, Trump macht da sein übliches Gewusel. Sobald da irgendeine Strafe kommt, sagt er halt, ja, alle US-Unternehmen werden bestraft und sofort müssen irgendwelche Strafzölle eingeführt werden. Das mal kurz ausgeklammert, aber wir haben natürlich dieses Element und deshalb steht natürlich dieser Vorwurf im Raum, dass die EU-Kommission jetzt lieber anfängt, halt ihre Interoperabilitätsvorgaben und diese Spezifikationen zu diktieren, anstatt halt große, auffällige Strafen zu verhängen, sondern zu versuchen, lieber einzugreifen in das Betriebssystem. Das ist vielleicht auch gar nicht der verkehrte Ansatz unterm Strich, weil mit den Strafen haben wir ja auch gesehen, also auch Milliardenstrafen, erstens zahlen die immer, die großen zahlen die immer noch aus der Portokasse mehr oder weniger und zweitens ändert sich dadurch ja auch dann nichts und dann das ist sowieso eigentlich schon zu spät und auch egal, dann gut, kommen halt irgendwo ein paar Milliarden, aber ändert sich eben auch nichts und diese Vorgaben sind natürlich, die sind ja wirklich ein interessantes, anderes Instrument. Ich meine, auch da haben wir natürlich eine große Diskussion drum, weil auf einmal irgendjemand, irgendein Team oder irgendeine Gruppe aus der EU-Kommission eben in Betriebssysteme eingreift. Und ich meine, wir haben iOS-seitig natürlich eine größere Diskussion, aber Android-seitig gibt es diese Diskussion natürlich auch. Und auch da kannst du dich natürlich fragen, ist es auf der einen Seite clever, was da eingegriffen wird und was sind davon die negativen Begleiterscheinungen und die Auswirkungen, also iOS wie Android-seitig, egal welches Betriebssystem. Wird dadurch tatsächlich eine Änderung erzielt, weil wir sehen ja zum Beispiel auch, dass sie ja die Interoperabilitätsvorgaben, die in iOS zum Beispiel jetzt schon umgesetzt worden sind, die haben ja bis jetzt auch einfach null geändert.
Ich meine, die Browser Engine, ich warte noch auf die Browser Engine. Also
Browser Engines sind auf dem Papier vorhanden, es sind diese Notification-Weiterleitungen auf dem Papier vorhanden, es sind ganz viele Sachen auf dem Papier vorhanden oder sogar nicht nur auf dem Papier, sondern sind sogar technisch in iOS vorhanden, also sie sind umgesetzt.
Sie wären so möglich, ja.
Ja, also sie sind da, aber es ändert sich trotzdem nichts, weil entweder sind die einfach auf die EU begrenzt und die Anbieter haben halt keine Lust, das für ein paar Länder umzusetzen, dafür sind die Märkte zu klein, ist der Aufwand zu hoch, ist irgendwas zu umständlich oder die Hürden, die Apple halt da drum gebaut hat, sind zu blöd, ja, dass du eben dann musst du deinen Browser halt nochmal veröffentlichen als zweite App mit einer eigenen Engine und dann müssen Leute den neu runterladen und dann hat das alles schon wieder keinen Sinn mehr. Also ich meine, weiß nicht, wie lange wir dieses Spiel jetzt noch weitermachen mit dem Digital Markets Act und irgendwelchen Vorgaben und irgendwelchen Ankündigungen von Apple und dann beschwert sich natürlich auch wieder irgendjemand und auch zu Recht. Ich meine, am Schluss auch immer noch, die EU ist kein Objekt, das für Bürger handelt, sondern die EU ist erstmal ein Wirtschaftskonstrukt, was sozusagen dafür sorgen sollte, dass Wirtschaft, dass dieser Binnenmarkt eben, also sollte, ja, dieser Binnenmarkt.
Ja, ist es so.
Ja, sollte. Ja.
Ist es, funktionieren. Ist es aber nicht vielmehr so, dass die offensichtlich, wie sagt man das jetzt freundlich, dass zum Beispiel diese Verpackungsgeschichte, dass die jetzt scheinbar von AliExpress und Amazon angeleiert wurde, um die kleinen Etsy-Händler schön platt zu machen.
Ja.
Diese
Probleme sind, das ist ja mit eins der größten Probleme, dass du natürlich diese Regelungen hast, die am Schluss dann oft natürlich und bei den Kleinsten halt hängen bleiben.
Zum Beispiel auch, ich hatte neulich gesagt, diese 3 € Zoll pro Paket oder pro Artikel 3 €, die aus dem AliExpress Import, weil diese kleinen Artikelregelung weggefallen ist für den Import und Zoll und sowas. Kann AliExpress jetzt super umgehen durch das Lager in Polen, ist denen also wurscht. Aber wenn du jetzt tatsächlich eine Kleinigkeit aus China selber importieren willst, dann zahlst du pro Artikel diese 3 € drauf. Na gut, nicht so schlimm. Und dann noch den Zoll drauf. Na gut, geht immer noch. Und dann noch 17 € für DHL, weil die Bock haben.
Hätte ich auch an der Stelle, muss ich gestehen.
Das heißt halt für so ein kleines Ding jetzt irgendwie PCBs, wenn du so Platinen aus China jetzt bestellst, die verdoppeln sich einfach auch für die europäischen Kunden jetzt im Preis. Weil sie AliExpress aufs Maul geben wollten. AliExpress steht in der Ecke, lacht und spielt dir irgendwie einen stummen Sound in deinen Browser rein, um dich besser fingerprinten zu können.
Ja.
Ja.
Das ist doch insgesamt kein Zustand. Ja,
ich meine, interessant wird ernsthaft die Geschichte mit AI, was sie mit dem AI Act machen, erzwingen können und wie das die großen Anbieter sehen. Also jetzt ganz speziell im Apple-Fall irgendwie, bekommen wir die Siri AI hier oder bleibt es einfach ein Fork, den wir hier weiter, mit dem wir uns abfinden müssen, der so halb fertig ist und dann nicht mehr weiterentwickelt wird. Weil es ist ja ernsthaft so, dass das eine reale Auswirkung einfach ist, die wir jetzt mit iOS 27 in ein paar Wochen zu spüren bekommen. Also wir haben ein anderes iOS als die Amerikaner beispielsweise.
Die Zukunft von europäischer AI ist natürlich Mistral. Ja? Die heißen nicht mehr LeChat, sondern sie heißen jetzt Vibe. Okay, und sie bieten unter anderem jetzt nicht nur ihr eigenes Modell an, was nicht so richtig berühmt an ist, sondern auch noch eins von China, von ZAI, fürs GLM. Na gut.
Ja, macht Sinn, ne?
Ich bin nicht sicher, ob das, ob da so eine rote Linie irgendwie durchgeht. So ein roter Faden heißt das auf Deutsch. So ein roter Faden durchgeht, dass die wirklich wissen, was sie wollen, weil ich glaube nicht. Und außerdem bei der EU, da wird ab und zu neu gewählt, dann sind da andere Kandidaten, die dort sitzen. Und ich habe jetzt den Eindruck, seit die gute Frau Vestager ja weg ist, schlingert das noch mehr. Die hatte zwar eine Vorstellung, aber ihre Amtszeit war halt vorbei. Und dann muss sie halt aufhören und weggehen. Dann kommt irgendjemand anders, der halt bisher irgendwie, weiß nicht, Landwirtschaftsministerin sonst wo war oder irgendwas.
Ja, natürlich. Also kann man, glaube ich, schon sagen, dass es seitdem deutlich leiser geworden ist, weil die Konfrontation weniger gesucht wird. Und da kann man natürlich darüber diskutieren, ob jetzt so sinnvoll ist, da so super Konfrontation zu suchen und auf den Putz zu hauen. Aber bei vielen von den Sachen ist ja eine Diskussion, auch eine öffentliche Diskussion, durchaus angebracht. Und manchmal, ich meine, hilft halt nur eine steile These, um so eine Diskussion anzuschüren und anzuschieben. Ich meine, ich weiß nicht, ob das natürlich so optimal ist, dass wir in diese Art von Gesellschaft längst geraten sind, dass sich anders Diskussionen nicht mehr anschieben lassen, außer mit steilen Thesen. Aber das ist natürlich trotzdem auch ein Problem, weil das ist natürlich auch den Bürgern dann zu vermitteln, was da eigentlich passiert und warum irgendwas davon sinnvoll sein könnte oder auch nicht sinnvoll sein könnte und was die ganzen Probleme und Folgeprobleme und Konsequenzen davon sind. Das ist ja schon eine Diskussion, die eigentlich auch öffentlich stattfinden sollte. Gerade um komplexe Geschichten oder gerade um komplexe Geschichten wie KI-Systeme und eben
komplexe, auch. Komplexe ja. Geschichten. Aber die lassen sich halt auch nicht erklären. Das versteht auch niemand.
Ja.
Selbst jetzt, wir uns mit diesem Quatsch hier beschäftigen, ich jetzt nicht so intensiv wie Leo vielleicht, der sich das Ganze, den ganzen Spaß mal durchgelesen hat. Aber,
aber mittlerweile gibt es ja AI, muss nichts mehr lesen.
Richtig.
Alles vorlesen lassen. Stichpunkte bitte.
Ne, aber hier die Verpackungsverordnung hat 127 Seiten oder so ein Spaß. Ich meine, wer versteht das denn? Wer will das denn? Niemand.
Die habe ich zum Beispiel nicht gelesen. Das kann ich schon mal hier öffentlich festhalten, weil ich mich mit der Verpackungsverordnung noch nicht auseinandergesetzt habe.
Ja, nee, das ist ein bisschen schwierig. Und dann ist ja noch dazu, wir sind ja hier in der EU, aber dann sind wir im Speziellen ja auch noch hier in Deutschland und da gibt es nochmal extra Würst für Deutschland. Und jetzt hat sich hier die App-Tracking-Transparency-Geschichte, da gibt es eine Sonderregelung für Deutschland. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, habe ich mir gedacht, weißt du, reicht jetzt. Ich habe es mir nicht angeschaut, weil zum einen ist es mir wurscht, ich möchte auch als App-Developer möchte ich niemanden tracken, ist mir echt egal, kann wurscht und wenn es Facebook trifft, mir auch wurscht, aber wieso jetzt eine Sonderregelung für Deutschland? Es macht doch keinen Sinn, das geht doch nicht, dass jede einzelne scheiß Gemeinde sich einen extra Deal mit Apple, das macht Apple nicht mit und wenn da jetzt irgendwie der Datenschützer von irgendwie Fürstenfeldbruck sich denkt, Werbepartner, App-Tracker-Transparency, was macht ihr mit meinem Bulldog?
Ja, genau.
Ja, aber ich möchte Leo nicht vorweggreifen, der schon ansetzte, aber das ist eine richtige konsequente Entscheidung gewesen. Also da hat Apple einfach sich anders behandelt als die Entwickler. Es hat zwar frustrierende Jahre gedauert, bis es umgesetzt wurde und es ist eigentlich eine minimale Änderung vom Wording her, aber letztendlich ist es komplett richtig. Also das ist... So soll es eigentlich soll es so laufen. Haben sie auf die Finger bekommen, ändern sie, gut. Hätte sich halt gewünscht, das hätte es ein paar Monaten nur gedauert und nicht irgendwie Jahre.
Weil der Text, den Apple sich selber spendiert bei den Tracking-Nachfragen, weil der anders ist als in den Third-Party-Apps.
Ja.
Gut, das hätte Apple auch selber wissen können. Aber natürlich führen sie sich selber auf, wie nochmal was, und stecken halt irgendwo, wo sie nur können, jetzt immer mehr Werbebanner in irgendwelche Sachen rein und schicken dir einen schönen Push, wenn irgendwie ein Formel-1-Trailer auf Apple TV läuft.
In die Wallet.
Ich meine, Apple hat ja den schönen Trick gemacht, dass sie getrennt haben, das Wort Tracking einfach so umgemünzt haben, dass es für sie selbst nicht mehr gilt. Also ich meine, also was du mit deinen eigenen Daten machst, ist natürlich kein Tracking. Also mit eigenen Daten in Anführungszeichen, mit den Daten deiner eigenen Nutzer. Und es ist okay, weil du kannst natürlich argumentieren, dass es ein anderes Kaliber ist, ob du Nutzerdaten nimmst von einem Anbieter und die mit anderen Anbietern kreuzt und das Ganze dann noch weiterverkaufst. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Das ist okay. Also die Argumentation würde ich auch gelten lassen, weil das ist natürlich eine andere Ebene von Datenschutzproblematik, als wenn du einen Anbieter hast, der das Verhalten seiner Nutzer in seinen Apps trackt. Aber es ist trotzdem Tracking unterm Strich, auch wenn Apple sich da auf den Kopf stellen wollte und sagt, nein, was wir hier machen, ist kein Tracking. Wir sind nur neutral anonyme Werbemessung oder wie auch immer der Begriff des Tages ist. Und halt auch, ist ja das Lustige ist halt auch ihren Dialog. Ja, es ist so irgendwie so, hier, willst du personalisierte Werbung? Und dann so oben fett so annehmen, so zustimmen, zulassen. So, ja, ich will alle meine Daten an Apple übermitteln, so in groß markiert oben stehend und unten so in kleinen so, nein, danke, abbrechen. Und dann so bei den App-Tracking-Transparency so, willst du Tracking von dieser App zulassen? Und dann so oben, auf keinen Fall, nein, niemals darf mich irgendeiner tracken. Und unten so ganz klein so, ja. Und okay, dass jetzt ausgerechnet das Bundeskartellamt kommen musste und sagen musste so, hallo, habt ihr euch das mal angeschaut, diese zwei Dialoge? Und dann gab es Monate und wie heißt das, Marktuntersuchung, da gibt es so ein lustiges Begriff für, ja, dann werden irgendwie Marktteilnehmer befragt. Also als ob du da irgendjemanden befragen musst. Du musst einfach nur deine Augen kurz mal aufmachen und dir diese Dialoge anschauen. Und jetzt sind wir zu diesem Punkt gekommen, dass halt Apple, dann hat Apple gesagt, oh, wenn diese Kartellbehörden in Europa kommen und das nicht wollen, dass wir unsere Kunden vor Tracking schützen, dann müssen wir diese Funktion streichen. Weil wir müssen die aus dem, die Kunden, die wir haben, sind uns schutzlos dem ganzen Tracking ausgeliefert, wenn wir das machen. Und dann das Einzige, was jetzt passiert ist, dass sie, ja, diesen albernen, ja, das ist jetzt genauso, oben steht halt zustimmen und ablehnen oder wie auch immer, da genau, es sind zwei Begriffe, die oben und unten stehen. Das eine ist halt, du stimmst zu, das andere ist, du lehnst ab. Genauso wie es halt bei ihrem eigenen Dialog ist, für das Tracking im App Store und in den eigenen, in Apple Apps. Und die Anbieter, die App-Anbieter können, das wird Lust, Leute können sich schon freuen, weil das sieht aus wie Sau. Du kannst in diesem Dialog einfach so texten. Das sieht so aus, als hätte da jemand in so Comic Sans irgendwie werden wir alles sehen, wenn das ausgerollt wird. Das kommt ja irgendwann im Herbst mit irgendeinem iOS-Update. Und du kannst da eben mehr Text in diesen, als Anbieter kannst du da mehr Text in diesen Dialog rein pumpen und der sieht dann so ein bisschen auch anders aus als so ein klassischer iOS-Systemdialog. Ich frage mich auch, da werden wir vielleicht auch noch irgendwelche lustigen Phishing-Sachen sehen, weil diese Dialoge sind sehr lustig. Aber egal, sehen wir, was dann damit passiert. Aber das ist ja so, dass jetzt schon natürlich der App-Anbieter kann so, der hat so ein kleines Textfensterchen, wo er dir reinschreiben kann, warum er dich gerne tracken möchte. Da stehen sehr lustige Sachen teilweise drin. Ich hatte letztens irgendeine Krankenkassen-App oder so, und da stand so, ja, wir wollen nur irgendwas damit machen, aber es ist kein Problem, stimm mal zu. Also du hast ja auch sehr, sehr seltsame Apps aus Genres, wo du sagst, das ist ziemlich komisch, dass die da diese Tracking-Einwilligung wollen. Ist mir jetzt immer mal wieder über den Weg gelaufen. Also so Apps aus dem, also Krankenkasse war eine Geschichte und auch irgendeine App aus dem Health-Kontext, irgendwas für Blutdruckmessgerät oder sowas, egal. Also irgendwie Apps, wo ich sagen würde, da würde ich nicht erwarten, dass mich diese App in irgendeiner Form tracken will und irgendein Werbeelement dahinter geklemmt ist. Aber ich glaube, so weit sind wir einfach inzwischen schon. Das ist irgendwie, ja, egal. Kann einem, glaube ich, in allen möglichen Arten von Apps begegnen. Und ja, also mal sehen, wo wir da jetzt hinkommen mit dieser App-Tracking-Geschichte, weil eigentlich ist es ja nicht verkehrt, was sie da gemacht haben, per se, zu sagen, okay, wir müssen diese verdammte Werbe-ID, die ja nun mal grundsätzlich von Apple selbst in diesem verdammten Betriebssystem implementiert ist, und dass du dann natürlich eine Schutzstufe ist schon übertrieben, dass du eine Nachfrage dazwischen klemmst, bevor die App diese ID auslesen kann, das ist schon okay. Aber diese Nachfrage, das Problem ist halt, dass du kriegst diese Komplexität in der Nachfrage nicht aufgelöst. Leute verstehen nicht, worum es da geht. Die verstehen nicht, was da passiert. Die verstehen überhaupt nicht. Die sehen dann nur Tracking und klicken halt. Die klicken halt das, was ihnen diese Mitteilung nahelegt. Und bis jetzt hat diese Mitteilung nahegelegt, auf jeden Fall auf Ablehnen zu
klicken. Ja, Leute klicken halt alles an, was du ihnen vor die Nase legst.
Ja, ich meine, das ist doch gar keine Kritik. Wir kennen das doch von selbst, also Cookie-Banner. Ich meine, wie schnell klickst du einfach Allow, weil dann die verdammte Webseite geht? Ja. Wie schnell klickst du ich stimme zu, App-Tracking, weil dann die App auf öffnet sich. Ja. Also das ist gar keine, also ich finde es auch gut, dass sie nachfragen. Die machen ja einige gute Dinge, wie auch zum Beispiel, jetzt habe ich viel häufiger sehe ich jetzt irgendwie hier diese Schritt ab, die greift immer noch auf deine Health-Daten zu. Darf sie das weitermachen? So, ja, kannst du machen. So, was halt nicht okay ist, dass Apple sich anders behandelt als die, also dass Apple definiert, wie sie anders zu behandeln wären und dann unterschiedliche Dialoge macht. Und dann muss halt das Bundeskartellamt kommen. So, zu guter Letzt. Weil das auch, was Leo angesprochen hat, eben, also das war ein großes Ding, dass Apple gesagt hat, ihr App-Tracking können wir nicht mehr anbieten in Deutschland. Das war eine Riesennummer, so, das ist gefährdet und so weiter. Ja. Für so einen verdammten Dialog, der kann den Bluff, weißt du, den jeder Pokerspieler hat den durchschaut, so, das ist, nein, du wirst, wegen diesem Dialog wirst du nicht in einem Land irgendwie Uptracking, das Ding abstellen und das komplette System umbauen. Und so muss, also deswegen, das ist gut, dass diese Entscheidung gefallen ist, man hätte sich halt gewünscht, dass das viel schneller, viel konsequenter, viel leichter irgendwie vom Tisch gewischt worden wäre. das ist halt, aber der Ausgang an sich ist richtig so.
Ja. Es gibt neue macOS Schadsoftware, die sehr hübsch gemacht ist, nämlich weil Leute halt alles anklicken, was sie nicht wissen, wie sie da reingeraten sind. Das ist so ein Browser, geht so ein irgendwie so Schadsoftware-Werbebanner irgendwo, geht so ein Browser daher. Browser geht in Vollbild und zeigt so eine macOS Update-Animation, so ein Apfel und so ein Progress-Bar drunter. Das dauert so eine Minute und Progressbar und Browser siehst du nicht mehr, weil Vollbild. Und nach einer Minute fragt er dich nach deinem Admin-Passwort, um das Update zu installieren. Mm. Und dann ist alles weg.
Ja. Oh je. Yeah. Ja.
Und das, aber wenn halt auch das System macht ja durchaus mal einfach so ein Update. Ja? Und wenn du nicht hingeschaut hast und nicht weißt, wo jetzt, dass das jetzt ein Reboot eigentlich hätte vorher passieren müssen, bevor der Apfel kommt, dann klickst du halt und gibst dein Passwort ein. Das sieht gar nicht so schlecht aus, tatsächlich.
Ja, das kam die inzwischen leider ganz gut drauf.
Ja, naja. Ich habe hier eine Durchsage für Bits und so Plus. Das hat auch mit dem App Store zu tun, nämlich, wollen wir hier den Gong spielen? Der kleine Bits und so Plus User 61627 möchte im Bällebad abgeholt werden. Dein iPhone ist kaputt und DDoS den Server. Bitte aufhören. Das...
What?
Das ist vielleicht die iOS 27 Beta irgendwas. Ein paar User haben so ein Problem, dass die App den Kauf irgendwie nicht durchführen kann und dann den Server DDoSt. Und ich kriege hier jedes Mal einen Push, so hier ungültiger Kauf und sowas. Entweder gejailbreakt das Telefon, versucht zu klauen, ich glaube nicht. Oder irgendwas im App Store ist kaputt oder meine App ist kaputt. Deswegen bitte melden, weil ich weiß ja nicht, wer ihr seid. Ich darf es ja nicht wissen. Ich habe ja keine E-Mail und kein nichts, um die Leute zu kontaktieren. Deswegen zum Beispiel der kleine 61627 möchte sich bitte melden. Der hat gerade versucht, sich einzuloggen, hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Dankeschön. Das Bits und so Plus, Bits und so App Update, was ich letzte Woche eingereicht habe, ist durchgegangen, aber tatsächlich auch wieder in 7 Tagen. Die haben also auch seit diesem App Store war down und Wartungszeit und so, haben sie dann nichts beschleunigt. Das hat also wieder eine Woche gedauert. Ich hab das Update jetzt nicht rausgetan, weil das nichts tut. Da war keine Änderung drin, aber es hat halt trotzdem eine Woche wieder gedauert. Und wenn du jetzt was Wichtiges hättest, wenn ich zum Beispiel diesen Bug mit diesem In-App-Kauf jetzt fixen wollte, es dauert mindestens eine Woche, bis sie den wieder durchschwinken.
Top.
Und das ist halt Mist. Das ist halt Mist, wenn du so ausgebremst wirst. Ich habe jetzt von irgendwem, wahrscheinlich Icon Factory, auch gelesen, dass die haben ich glaube Icon Factory, die haben so ein Problem, dass jetzt der Mac App Store Review Prozess noch langsamer geworden ist als sonst und dass der Mac App Store Testflight die ganze Zeit Reviews will, aber der iOS Testflight nicht. Das heißt, wenn du jetzt eine App hast und du möchtest iOS und macOS Testflighten, ist der macOS Testflight immer eine Woche hinterher, mindestens, wenn es gut läuft. Und dann kannst du halt nicht die gleiche Version. Das heißt, du hast immer eine Woche, noch eine Woche extra drin und noch eine Woche extra und du könntest arbeiten und wartest halt nur auf nichts. So.
Aber ich verstehe es halt wirklich überhaupt nicht, weil wenn ich mir angucke, wie Herr ChatGPT die ganze Zeit auf meinem Mac Sachen bedient und Zeug macht, das könnte der verdammte App Store halt auch machen. Also.
Ja, ne, das ist ein bisschen schlecht. Ich habe die Woche noch rumgetan mit so lokalen Modellen, weil jetzt so zum Beispiel Quen 3.8 27 Milliarden Parameter. Davon gibt es jetzt ein paar Versionen, die in 16 GB VRAM laufen. Ich habe den Mac Mini mit 24. Das heißt, da kannst du dann einstellen, wir nehmen jetzt 20 für das VRAM und 4 fürs macOS, was dann schon echt lustig wird. Und dann fängt er an zu swappen fürs macOS, aber dann hast du 20 durchgehendes VRAM für dieses Modell und dann kannst du mal mit diesem Quen sprechen. In dem LM Studio kannst du ja relativ einfach sagen, der sagt dir auch, was ist groß genug, also wie groß ist dein Rechner und welche Modelle davon werden jetzt da wahrscheinlich laufen. Und es gibt halt eine sehr große Vielzahl von verschiedenen Varianten von diesen Modellen und differently quantized, also 4-Bit, 8-Bit, 6-Bit, 2-Bit, wie halt die Gewichte dort gewichtet sind und wie schwer die sind. Und dann kannst du mit dem Ding mal ein bisschen sprechen. Es gibt viele verschiedene Varianten, ob die jetzt in der, dass das durch MPX laufen oder in der Grafikkarte oder mit Llama C++ und diese ganzen Feinheiten, da muss man sich erstmal ein bisschen einlesen, was man denn haben möchte oder ausprobieren und halt jeweils dieses 16 GB-File runterladen und dann hast du dieses Modell und kannst mal mit dem Ding sprechen und es ist schon interessant, weil das halt relativ gut ist, dem fehlt halt alles, was jetzt eine Bude wie OpenAI oder Gemini an Websuche drumherum gebaut hat. Und irgendwie das Tool-Calling ist nicht so gut und dann müsstest du halt überlegen, nehme ich OpenCode und steck dann das LM Studio dort rein und ups, ich habe kein RAM mehr, schlecht. So. Also mit Mini 24 ist schon hart am Limit. Ja. MacBook Pro mit 16 ist unter dem Limit. Also da kannst du mit den großen mit den größeren Modellen jetzt echt wenig anfangen. Aber es ist interessant, mal ein bisschen mit rumzuspielen. Es ist halt teilweise so, dass die dann einfach gar nicht laufen, weil du musst auch dieses RAM hochstellen auf 20 GB. Musst du im Terminal musst du sagen, ich will jetzt das RAM hochstellen, weil der Default-Wert sind 16 für Video und 8 für macOS quasi. Wenn du mehr möchtest, musst du das erstmal vorher einstellen. Das sagt dir auch keiner, das fällt dann einfach stillschweigend. Das ist ein bisschen nicht so richtig super. Und aber man kann damit mal gegen diese größeren Modelle treten und gucken, was jetzt in nur 16 GB RAM tatsächlich möglich ist. Und die sind schon sehr, sehr gut. Und es ist halt completely mindblowing so, dass du halt das Wissen der Welt mehr oder weniger in 16 GB runterladen kannst. Schon, ja, ist schon sehr verrückt. Wenig. Ja,
ja, ist irre.
Da gibt es auch eine Reihe von Videos von dem Mathe-YouTuber 3Blue1Brown, glaube ich, der erklärt, wie das, wie quasi auch diese LLM-Modelle quasi eine Art von Kompression darstellen. Und dass das mathematisch quasi verwandt ist mit der Kompression, so wie sie auch in einem ZIP-File funktioniert. Nur halt größer. Und die linke ich mal, die sind ganz gut anzuschauen und gar nicht so mathelastig, wie man vielleicht meint, weil das ist der Typ, der hat diese 2D-Animationssoftware geschrieben, um Mathe zu visualisieren und zu erklären. Der hat sowas wie LaTeX, aber für Erstellung von mathematischen Animationen gebaut. Das ist sehr hervorragend, zum Beispiel. Und auf jeden Fall, von diesen Modellen jeweils gibt es natürlich jetzt auch immer das unzensierte Modell, ja, wo die ganzen Guardrails wieder rausoperiert worden sind. Und auch davon gibt es sehr viele verschiedene Varianten, wo dann jeweils der Autor dieses unzensierten Modells behauptet, dieses Modell ist jetzt sehr gut für Cyber und für sonst was und total unzensiert und keine Refusals mehr. Und ich habe hier diese Refusal-Benchmarks dagegen laufen lassen und es ist jetzt total unzensiert und das sagt dir jetzt alles. Habe ich mal unsere Lieblingsbeispiele durchprobiert. Ja? So, hallo, liebes Modell, ich brauche jetzt Meth. Wie geht denn Meth? Und dann sagt er dir, also wenn du jetzt Meth gerne haben würdest, und dann gibt er dir das Rezept aus Breaking Bad. Du brauchst hier diese Hustentabletten.
Exzellent,
und du brauchst ein Wohnmobil. Nee, er sagt nicht Wohnmobil, sondern er sagt, du brauchst hier so chemisches Zubehör, so ein Dings zum Kühlen und irgendwie den Eimer und so eine Maske und...
Ja.
Aber auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Das ist so. Die Variante, die ich hatte, die kann auch nicht mehr als so einen Absatz schreiben und dann stürzt er ab. Und da kommt er nicht drüber hinaus, dass du diese Hustentabletten brauchst.
Also stürzt er nur bei dem Meth-Beispiel ab oder generell?
Immer, der stürzt dann.
Ach so.
Also das ist, wahrscheinlich würde er noch, wenn man nachfragt, vielleicht noch mehr, aber es ist halt, das soweit hätte auch Breaking Bad schon geholfen, zum Beispiel.
Mhm.
Und das andere. Und es kommt trotzdem auch, obwohl alles unzensiert und so weiter, kommt am Schluss immer noch der Hinweis so, aber wahrscheinlich solltest du jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Ja, obviously. Ich meine, das haben wir ja bei Breaking Bad gesehen.
Ja. Und selbst dann geht's ja nicht, Spoiler, nicht gut aus, aber egal.
Too soon.
Dann habe ich ihn gefragt, als zweites Ding, offensichtlich ist immer mit Atom ist immer sehr kritisch, dann mögen die geguardradeten Modelle immer nicht antworten. Dann habe ich gesagt, ich habe total viel Uran hier gefunden. Was kann ich denn damit Lustiges basteln?
Mhm.
Hat er gesagt, wenn du so ein kleines Science-Project haben willst, dann nimmst du dir so deinen Batzen Uran und hältst einen Geigerzähler davor und dann tickt das total lustig. Dann hat er gefragt, so ist das normales Uran nur so oder ist das angereichert? Weil wenn es angereichert ist, dann solltest du aufpassen, nicht zu viel an einem Ort lagern, weil dann hättest du das. Am besten suchst du jemanden, der sich damit auskennt. Ja, und es ist Mathe YouTube, nicht Math. Math und Math sind zwei verschiedene Sachen.
Wo ist der Unterschied?
Der Chat muss aufpassen, welche YouTube-Channel er anklickt.
Immer die Math-YouTube-Channel anklicken, ist voll gut.
Und dann habe ich noch gefragt, Model, ja, erzähl mir mal einen schmutzigen Witz. Aber der ist so schmutzig, den kann ich ja gleich erst in der Postshow erzählen. Ich habe ihn euch schon gesagt und er ist wow, also da muss, da ist was los. Ich wollte nur sagen, diese Guardrails und so weiter, die beschützen einen möglicherweise auch vor einfach nur völlig belanglosen Sachen, die man in jeder Fernsehserie und in jeder Bibliothek einfach nachlesen könnte, wenn man jetzt wollte und wissen wollte, wie viel Uran man braucht. Ich weiß nicht, was man sich daraus jetzt ziehen mag, aber man müsste ja als erstes auch immer noch diese Hustentabletten und das Uran besorgen. Ich glaube, das ist kompliziert.
Also Meth, nicht Hustentabletten mit Uran. Aber fragt am besten jemanden, der sich damit auskennt.
Ja, wahrscheinlich besser, ja. Gut. Mach mal die Picks möglicherweise für heute. Alex, fang nochmal an, bitte.
Ich habe im Jahr 2017 habe ich meine App gepickt und vorgestellt, die heute in der gleichen Version immer noch so existiert. Und diese App nennt sich Things. Es kommt aus Deutschland von Karl Schuttcode. Und ich bin dorthin jetzt mal wieder zurückgewechselt. Also das sind so viele Jahre, ich bin sicherlich mehrmals dahin zurückgewechselt schon. Die sind sehr konstant in ihrer Entwicklung. So sehr, sehr langsam, aber sehr konstant. Und die haben zum Beispiel auch eine App für die Vision Pro, wo wir es gerade im Thema hatten.
Da, wo ich meine To-Do-Listen am liebsten bearbeiten würde.
Ja. Ich meine, nicht wahr? Also wenn du eine Vision Pro hast, dann kannst du da To-Dos machen. Kannst du Projektplanung machen. Ich habe Todoist verwendet und war da jetzt seit Jahresanfang sehr zufrieden auch. Things wollte ich einfach mal wieder ausprobieren, weil das immer noch eine App ist zum Einmalkauf für die verschiedenen Systeme. Und die ist immer noch hervorragend visuell. Und sie haben jetzt gerade in der letzten Woche ein Feature eingeführt, was mich zu dem erneuten Ausprobieren angeregt hat. Das ist dieses lange herbeigesehnte Feature, dass du wiederholende Aufgaben jetzt früher abhaken kannst. Das heißt, wenn du eine Aufgabe für heute Sonntagabend, für Montag hast, dann kannst du, wenn du fleißig warst und sie am Sonntag schon erledigt hast, diese Aufgabe, kannst du sie heute schon abhaken. Und das ging für Things seit 9 Jahren nicht. Also Things 3 ist das. Und das war, glaube ich, etwas, was nicht nur mir aufgefallen ist, dass das gut wäre zu haben, sondern auch mehreren Leuten. Sie sprechen auch davon, dass es als meistgewünschte Feature war. Meine To-Dos bestehen zum Großteil aus wiederholenden Aufgaben, muss ich sagen. Mhm. Und sie früher abzuhacken, ist ernsthaft ein Feature, auf das ich auch gewartet habe. Die verschieben sich dann, also Things muss man mal ausprobiert haben. Und ich meine, hat sicherlich auch jeder, der irgendwo so hier mithört, vielleicht das Blog liest, Things findet immer Erwähnung, zu Recht, finde ich, weil es einfach eine sehr schön gestylte, sehr funktionale App ist, die einfach ernsthaft nicht auf so schnelle, wir bauen mal schnell ein Feature ein und schauen mal, wie das angenommen wird, sondern die überlegen sehr lange an neuen Funktionen, machen sich sehr viele Gedanken. Die App liegt aber nie irgendwie, also sie staubt nie an, die liegt nie brach, selbst in diesen halben Jahrzehnt nicht. Fast ganzen Jahrzehnt. Deswegen, also Things sollte man sich durchaus anschauen, auch gerade, wenn man eine Abneigung hat gegen beispielsweise Abo-Apps, da gibt es noch nichts in dieser Beziehung. Es muss nicht immer eine neue Versionsnummer davor stehen, damit so eine App und Software interessant bleibt. Also es ist immer noch eine Version 3. Ich habe sie gerne auf allen Systemen. Ich finde, so eine native Software, die macht sehr viel Spaß auf auch Watch beispielsweise. Und ja, wer so ein bisschen mehr Bedarf hat als beispielsweise so eine simple Reminders-App und so weiter, sondern wirklich so ein bisschen Projektplanung macht. Und sie haben ja zum Beispiel, ich habe gerade jetzt irgendwie gehört, die machen auch für iOS 27 wieder eine ganze Menge mit Siri AI, das wir hier erstmal nicht bekommen. Sie bleiben halt auf dem Stand der Technik und up-to-date, also auch gerade was den Spotlight-Index und so weiter angeht. Also sie liefern da Daten dann ab iOS 27 rein und das ist alles, ich finde es sehr, sehr spannend ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, aber ich habe mehr mit diesen Aufgaben-Apps. Ich lebe da drin so ein bisschen. Mir sind die sehr wichtig, um so ein bisschen Strukturen in den Tag zu bringen. Mich stressen die nicht, weil ich da gelernt habe, mit umzugehen, also nicht alles irgendwie vollzupacken und dann zu verzweifeln und nach einer Woche irgendwie bankrott zu erklären. Und deswegen, Things ist im Moment, ich bin gerade wieder zurückgewechselt. Das mit dem Switch war nicht so leicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, weil der Switch von Todoist to Things, da gibt es einen eigenen Importer. So MCP-Geschichten und so macht Things anscheinend auch, demnächst aber noch nicht. Sie haben mal einen eigenen Importer für Todoist, aber er hat zum Beispiel, also er hat alle Einträge übernommen, aber beispielsweise gerade diese angesprochene Repeat-To-Do-Funktion, die ist querbeet leider gegangen irgendwie bei dem. Also Umstieg war nicht so einfach, wie ich es mir wie es versprochen wurde, auch wie ich es mir vorgestellt habe und wie es versprochen wurde. Nichtsdestotrotz, das waren so ein paar Klicks und weil man ja eh neu in der App ist, macht es auch ein bisschen Spaß, da rumzuklicken. Ich habe es jetzt auf dem Stand der Dinge, auf dem Stand, wie ich es gerne haben möchte. Und ja, macht Spaß. Also Things sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist mein Pick für diese Woche.
Gut, Links in den Shownotes von der 1020. Und da könnt ihr mal gucken. Gut, ich habe noch nicht ausprobieren können, weil ich die Maus verlegt habe. Ich finde meine Logitech-Maus nicht mehr.
Brauchst du eine? Ich habe nur ein paar hier in der Schublade.
Ich war mir sicher, dass die hier am Schreibtisch ist. Ich muss nur die Hand aus, aber sie ist weg. Auf jeden Fall. Logitech baut ja Mäuse und andere Dinge. Vielleicht habe ich sie hochgetragen, weil, egal. Auf jeden Fall, Logitech baut ja Mäuse. Und die Logitech-Softwarequalität, die ist mal so irgendwo zwischen schlimm und furchtbar. Ne? Also das ist mal besser, mal schlechter. Die war mal ganz, ganz schlimm und dann ist es ein bisschen besser geworden, ist wieder ein bisschen schlechter geworden und dann haben sie AI-Knöpfe belegt und solche Sachen und dann brauchst du einen Account und die will nach Hause telefonieren, wie weit du deine Maus heute geschoben hast und so. Das ist manchen Leuten ein bisschen zu viel und du bist halt ein bisschen eingeschränkt und die Software ist auch in der Regel eher schwergewichtig und so, wenn du da diese Funktionen haben möchtest, dass je App sich die Tastenbelegung auf der Maus verändert und sowas, das ist ja eigentlich ganz nett. Und da haben sich ein paar Leute mal zusammengetan und Open-Source-Software geschrieben, die für viele Logitech-Devices die Software ersetzt, heißt openlogi.org. Und die tut für Kameras, Mäuse, Keyboards, was man halt von denen kauft, eine Open-Source-Software rausgeben, wo man das alles einstellen kann, die mehr oder weniger die Funktionen von der Originalsoftware abbildet und die auch diese Einstellungen dann irgendwie über deine Geräte irgendwie verteilen kann und halt keinen Account braucht, keine Analytics drin hat und halt Open-Source ist. Und du kannst einfach sagen, Brew Install, Cask, OpenLogi, fertig. Wenn dir nur halbwegs das tut, was sie sagt, dann ist es ein Pick wert. Ich konnte es jetzt nicht probieren, weil die Maus weggelaufen ist.
Das ist
ich war sicher, dass die hier am Schreibtisch steht. Aber naja, solche Sachen sind jetzt sowieso auch insgesamt mehr möglich, dass du halt sagst, okay, Agent, ich weiß nicht, ob die jetzt AI benutzt haben oder nicht, aber dass du halt sagst, Agent, hier horch mal auf der USB-Schnittstelle, was macht dieses Device, wie spricht dieses Device mit dem Device und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, der Original-Hersteller-Software auszukommen. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen über einen bisschen abwegig, ich weiß nicht, ich auf YouTube abonnierst du ja manchmal so einen Kanal und weißt nicht wieso. Und dann macht der Typ nach einem Jahr wieder ein Video und dann schickt der Algorithmus das Video rein und das war so ein Propangasgenerator, der so aus Gas Strom macht. Mhm. Das ist meistens so ein ganz lustiges Gerät, da ist so ein Motor drin und ein Generator und dann kommt Strom raus. Mhm. Und in diesen Dingern ist natürlich jetzt heutzutage auch irgendwo ein Computer drin. Und er spricht dann irgendwie Modbus und Zeug und der in diesem Video hat das jetzt nicht mit einem Computer gelöst, sondern der hat halt so Schalter in diese Kabel reingezwickt. Aber da könnte man mit einem Computer dran und da könnte man auch solche alten Geräte, dieses Ding hat so eine Java-Applet-Schnittstelle drin.
Oh.
Ja. Mhm. Da musst du echt dein Windows XP rausziehen, damit du das noch zum Laufen bekommst. Oder du hängst halt auf diese, was auch immer da drin ist, Modbus, TCP oder irgendwas, hängst du halt deinen Agent drauf und sagst, hör mal, ich schalte jetzt den Motor ein, guck mal, was der mit dem spricht. Und dann wirst du irgendwann relativ bald die Kommandos abgegriffen haben und die auf einen ESP irgendwie drauf flashen können. Und dann kannst du halt diesen Generator mit deinem Home Assistant verbinden und einschalten, wenn die Sonne weggeht.
Das ist gut.
Zum Beispiel. Na, solche Sachen sind damit jetzt möglich und eben auch für solche Devices, die entweder keine Herstellersoftware mehr haben oder wo die Herstellersoftware von Logitech halt vielleicht ein bisschen komisch riecht. oder man nicht die Analytics drin haben möchte und keinen Logitech-Account haben möchte, nur weil man eine Maus schubsen will.
Ja.
Deswegen OpenLogi zum Beispiel kann man mal ausprobieren. Gibt es für macOS, Linux, Windows und kostet offensichtlich nichts.
Einziger Pferdefuß ist,
Mausefuß.
Dass sie Mausefuß, natürlich, dass sie keinen Importer für die Settings von der Logitech-Software haben. Was, das wäre einfach für der völlige Gamechanger. Das hat mich bisher immer abgehalten. Ich habe seit, weiß ich nicht, Monaten OpenLogi installiert, aber es ist halt nicht in Betrieb, weil ich die ganzen Einstellungen rübernehmen müsste. Vermutlich ist es alles gar nicht so wild.
Wie viele Einstellungen hast du denn?
12. Das ist völlig geschätzt. Aber es ist halt mehr als keine. Und ja, dann war es mir immer zu blöd, weil du dann immer sagst, oh, das müsste ich jetzt, ach egal, funktioniert ja. Dann guckst du wieder kurz auf deinen RAM-Footprint von Options Plus und denkst dir wieder, wow, ja, okay, da könnte ich ein Zwölftel LLM drauflaufen lassen. Und dann machst du es doch wieder nicht. Aber vielleicht muss man einfach mal, vielleicht muss man einfach auch drauf scheißen und sagen, egal, ich ersetze es jetzt und erstelle mir wieder bei Bedarf meine Settings. Vielleicht ist das der bessere Weg.
Gute News, ich habe die Maus gefunden. Sie war hier auf dem Schreibtisch. Es war nur hinter dem Laptop versteckt.
Das ist ja schon mal gut ausgegangen.
Gut, Leo, was gibt's?
Ich habe einen nicht Markdown-Editor, sondern einen Markdown-Previewer, den es auch schon ziemlich lange gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, aber der kam irgendwann in letzter Zeit mal in Version 3 raus, nämlich Markt. Markdown-Editor heißen ja offensichtlich immer irgendwas mit Mark.
Ja,
und der heißt Markt.
Markt Nummer 2 benutze ich seit vielen, 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 vielen Jahren, um die Bits und so Shownotes zu HTMLisieren.
Ja, den gibt's wirklich schon sehr lange. Und das ist ein nettes Tool. Wie gesagt, es ist eben kein Editor, in dem du deinen Text schreibst, sondern der als Vorschau-Importier-Exportier-Tool in erster Linie dient und da halt mit Markdown in verschiedensten Variationen dich hantieren lässt. Ich brauche den eigentlich nur für so manche spezifische Sachen, um mir mal Markdown-Zeug anzuschauen und benutze, glaube ich, nur einen Bruchteil von dem, was dieses Ding kann. Ich habe selbst gerade nochmal geblättert, was das eigentlich alles kann, weil es ist sehr viel, von dem ich, wie gesagt, nur sehr, sehr, sehr wenig brauche oder überhaupt benutze. Aber das, also jeder, der mit Markdown-Dateien in irgendeiner Form oder mit Markdown in irgendeiner Form Berührung hat und hantiert, sollte zumindest mal über die Feature-Liste, glaube ich, schauen, weil da ist schon viel Interessantes dabei, wenn man da vielleicht was findet, was in den eigenen Workflow passt oder wo man denkt, okay, das ist was ich eigentlich schon immer mal gerne gehabt hätte als zusätzliches Tool, ohne mir da irgendwie manche Sachen sind natürlich, also ich meine, viele Editoren haben natürlich inzwischen auch ihren eigenen Markdown-Vorschau und dann kannst du darüber diskutieren, wie sinnvoll natürlich ein Extra-Tool noch dafür ist. Und gerade jetzt zum Beispiel, wenn für Leute, die nur einen ähnlich begrenzten Anspruch daran haben wie ich, dann wird das oft auch der Editor selbst lösen. Also der verbindet sich eben mit sehr vielen, also du kannst sehr viele Editoren, manche auch wirklich mit einer Live-Vorschau verbinden, bei manchen, bei Ulysses zum Beispiel, funktioniert es nicht, also da musst du dann das Dokument schon, ja nicht wirklich exportieren, aber du kannst es praktisch an Mark dann übergeben, direkt aus der App heraus und dir dann eben das Ergebnis nochmal in dieser Vorschau, in diesen verschiedenen Vorschau-Variationen anschauen, aber ja, also ich glaube, die Arbeit mit Markdown profitiert oft davon, da noch ein zusätzliches Tool zwischenzuklemmen, je nachdem, was man mit Markdown macht. Und da ist Markt auf jeden Fall ein interessanter Kandidat. Auch im Kontext von PDFs, da habe ich noch relativ wenig mit rumgespielt, aber da kannst PDFs halt importieren und dann dir da irgendwie Markdown draus ziehen lassen, je nachdem. Also ich meine, wird natürlich je nach PDF-Vorlage mal besser, mal schlechter funktionieren. Aber da kann man, glaube ich, ganz interessante Sachen machen und sich auch interessante Workflows bauen. Und ich glaube, eine von den Neuerungen, die sie jetzt auch noch reingebracht haben, ist, haben mal Apple Intelligence mit reingehauen, sodass du mit dem lokalen Modell, das lokale Modell zu deinen Dokumenten befragen kannst. Mit dem Bonus, dass halt der Inhalt des Dokuments nicht an irgendeinen Server wandert, sondern auf deinem Mac. rumhängen bleibt. Ob das Ergebnis dann so grandios ist, muss man dann, glaube ich, entscheiden, weil das lokale Apple Intelligence Modell ist natürlich auch relativ begrenzt in seinen Fähigkeiten. Ich glaube, es ist ein Tick besser geworden über die verschiedenen Versionen jetzt, und mit macOS 27 sollte das auch nochmal einen Hauch mehr können, aber es ist natürlich, man darf sich da auch keine Illusionen hingeben, das ist halt immer noch ein Windsmodell, was da lokal rumgeistert als Teil von Apple Intelligence.
Mhm. Also ich habe ja hier unser Shownotes-Tool im Web, und der hat auch so eine Markdown-Preview, und die hat der Agent ausgesucht und dort reingeknallt und passt schon so. Mhm. Und dieses File lade ich dann, das Markdown-File lade ich runter, tue das in Markt und paste das dann in WordPress rein. Das ist auch nochmal so ein extra Schritt jetzt gerade, das kann dann auch bald weg. Aber bisher ist das dort so drin, und tatsächlich ist aber, ich habe das so ein bisschen jetzt mit Bits und so und dem WordPress-Blödsinn, die Wahrheit ist quasi jetzt als HTML in WordPress drin. Ich habe diese teilweise muss ich einen Link irgendwie nachträglich irgendwie einsetzen oder so. Ja. Das heißt, in meinen Markdown-Files fehlen manche Links, oder die Änderungen, die ich nachträglich im WordPress eingetragen habe, sind nicht in meinen Markdown drin. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwann den Text aus dem WordPress rausziehe, habe ich nur irgendwie wildes HTML aus 20 Jahren. Und da muss vielleicht nochmal jemand drüber schauen.
Es gibt da diese Sprachmodelle, die sind, glaube ich, ganz gut für solche Sachen.
Ja, gut. Ich link den Markt. Ich weiß nicht, ob es den Nummer 2 noch gibt, aber der tut es für mich auch, und der hat nicht das Abo dran.
Ich glaube, es gibt die noch, weil das ist natürlich wieder eine Kiste, ja, also die Abo-Umstellung. Man kann immer noch so ein bisschen Einmalkauf, aber der Einmalkauf ist auch durchaus happig. Also ich glaube, es kostet irgendwie 70, 80 Dollar. Ich weiß den Europreis gerade nicht, aber in der Region. Und ansonsten das Abo läuft halt auf irgendwie, ich habe jetzt den Europreis auch schon wieder vergessen, ich hatte es eben noch offen. Es kostet 3 Dollar pro Monat. Ich weiß gerade nicht, was
im Mac App Store. 20 Dollar, das sind dann 23 Euro oder so.
Im Mac App Store, ich hatte es doch hier auf. Es kostet 3 Euro im Monat. Oder 35 Euro im Jahr. Ergibt es Sinn? Also man spart nicht durchs Jahresabo. Also kann man auch monatlich abonnieren, und zwar so lange, wie man es braucht. Oder halt für 80 Euro ist der Europreis. Jetzt für die Mac App Store Version. Also ich weiß nicht, ob man die wirklich benutzen sollte. Mhm. Man kann es natürlich auch direkt runterladen.
Oder Setup.
Ja, oder Setup. Da ist es nämlich einfach mit dabei. Genau.
Gut. Basti, was gibt's?
So, alle, die die Pre-Show gehört haben, die sind A, wahrscheinlich beleidigt worden, und B, wissen, dass ich im Urlaub war. Und ich habe früher, als ich zum Beispiel auf Dienstreisen noch gemacht habe, habe ich meine Trips immer mit TripIt organisiert. Und das ist irgendwann sehr schlecht geworden und einfach nicht weiterentwickelt worden, und Sachen sind einfach kaputt gegangen, und ich glaube, Concur oder so betreibt es immer noch, und denen ist auch alles egal. Jetzt wollte ich für unseren Urlaub so wissen, wann sind wir in welchem Hotel, und wir haben irgendwelche Eintritte für irgendwelche Parks gebucht und dieses und jenes, und das wollte ich in irgendwie einer Stelle haben und nicht wild durch E-Mails suchen müssen jedes Mal. Und habe eine Alternative für TripIt gesucht und bin am Schluss bei Tineo hängen geblieben, was eine App und ein Webservice ist, die nichts anderes tun, als einem beim Planen eines Urlaubs oder eines Trips zu helfen. Da kann man einfach so mal seine E-Mails weiterleiten dorthin, und dann werden die halt einsortiert. Der macht ziemlich viele smarte Sachen. Also zum Beispiel, wir waren in der Nähe von Leipzig in so einem Kinderspiel-Vergnügungspark, und da habe ich dann E-Mails mit den Tickets bekommen, was so PDFs sind, und der hat sich die genommen und hat da die QR-Codes für den Eintritt raus von selber raus operiert aus den PDFs, und das heißt, ich habe dann einfach gesehen, ah ja, hier an dem Tag hier Akazienpark, drückst du drauf, und einfach hat er mir 3 QR-Codes angezeigt, die ich einfach an den Scanner halten konnte beim Eintreten, was sehr nett ist. Ich wusste genau, an welchen Tagen ich in welchen Hotels sein musste. Und zusätzlich haben die natürlich, so wie sich das 2026 gehört, AI da reingegossen. Habe ich also mein ganzes Zeug da importiert. Habe gesagt, pass mal auf, gib mir mal bitte für jeden Tag eine Option zum Frühstücken, eine Option zum Abendessen, eine Option zum Mittagessen und versuch irgendwas zu finden, wo man sinnvollen, am besten Specialty Coffee bekommt an allen Orten, wo wir sind oder dazwischen. Und das ist erstaunlich gut. Das hat fantastisch funktioniert. Klar kann ich es mit ChatGPT auch machen oder selber suchen wie so ein Tier. Aber das geht erstaunlich gut. Der wirft es dann da alles rein. Das heißt, ich brauche dann bloß gucken, ah ja, Montag, alles klar, da könnten wir jetzt bei XY frühstücken gehen. Oder da könnten wir da und da Mittagessen gehen. Gemacht haben wir es meistens nicht. Also zweimal haben wir es genau das gemacht, was da drin stand, weil sich es eh gerade ergeben hat. Aber so die Option zu haben. Und dann kannst du dann natürlich auch sagen, hey, wir fahren an dem Tag ja von X nach Y. Aber ich würde da gerne zwei Stops zwischendrin machen. Such mal was raus. Und trägt er dann auch gleich mit ein. Also kannst du ihm dann sagen, trag das mal bitte mit ein. Und das hat erstaunlich fantastisch funktioniert. Also allein so die Basics, ich kann da meine Receipts und die Bestätigungen, weiß ich nicht, was hinschicken und er macht mir da einen, was ist denn Itinerary auf Deutsch?
Reiseplan.
Einen Reiseplan daraus und den ich einfach angucken kann. Ich kann den mit anderen teilen, habe ich mit meiner Frau geteilt, die hatte dann die App auch drauf, habe ich sie eingeladen dazu und dann konnte sie das auch alles einsehen und bearbeiten. Es gibt da noch irgendwie einen Ultra-Plan. Die Pricing-Tabelle sagt irgendwie, du zahlst da 3 € im Monat und dann, also mehr oder weniger sagen sie, du kriegst mehr. So was du bekommst, völlig unklar, weil in der Free-Version ist so im Großen und Ganzen alles dabei. Du kriegst irgendwie mehr AI und du kriegst mehr schneller. Also auch dieses, es geht dann schneller, weiß
ist
nicht
ist
so
dann
recht.
Ist dann der Urlaub kürzer?
Das ist unklar. Also vor allem weiß ich auch nicht so, wie ad hoc man jetzt Sachen planen muss. Also ich habe ihm gesagt, mach mal da Sachen rein. Der hat halt 10 Minuten gebraucht. Ging klar für mich, weil ich bin erst in 2 Wochen gefahren. Von daher hätte der auch 3 Tage noch rechnen können. Auf jeden Fall ziemlich fantastisch. Die App ist so okayisch. Die ist halt so eine, ich behaupte, es ist eine PWA. Die halt mit so einem, die so einen Rapper außenrum hat und das ist halt am Schluss eine Web-App, so geil wie Web-Apps sind. Funktioniert aber völlig problemlos und ist super uneventful, aber wenn man mal irgendwie in Urlaub fährt oder eine Reise macht, sicher auch für Dienstreisen sinnvoll, wenn man das dahin mailen darf, weil Deutschland und Datenschutz und weiß nicht was, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ich vermute, falls ich mal wieder in Urlaub fahren werde, würde ich das wieder benutzen, weil es war einfach sehr, sehr gut. Und ich hab 4 verschiedene Apps ausprobiert und alle anderen haben mich sehr wütend gemacht und die hat mich am wenigsten wütend gemacht. Und ich denke, das ist am Schluss ein ganz gutes Fazit.
Es ist ja zwischendrin, hast du ja selbst schon das Wort ChatGPT fallen gelassen, ja. Weil das pulsierte natürlich in meinem Kopf.
Ja.
Seit du Reiseplaner gesagt hast, dem du Sachen schickst, waren in meinem Kopf lauter Fragezeichen. Zwischen den Fragezeichen stand immer ChatGPT, Fragezeichen, ChatGPT.
Ja.
Also ich meine, was holst du aus dieser App raus, was du nicht einfach mit einem KI-Modell der Wahl einsetzen lösen könntest?
Die Planung meines Urlaubs hat im Großen und Ganzen ChatGPT für mich erledigt.
Ja.
Ich habe ihm gesagt, wie lange wir wo sein wollen.
Mhm.
Und dann, schlag mal Sachen vor, such mal Hotels raus, dieses und jenes. Hat es alles gemacht.
Ja. Man muss ja nochmal ab und zu dazu sagen, das funktioniert jetzt auch.
Das funktioniert jetzt fantastisch.
Wir haben ja, ich glaube, wir haben da ja schon öfters mal drüber gesprochen. Aha. Du hattest ja auch diese Beispiele, es ist ja noch nicht so lange her, dass du da einfach so Fantasiehotels bekommen hast und so lustige Sachen, die sehr lustig sich angehört haben, aber die nicht existierten in Wirklichkeit. Also das ist nicht lang her, dass das so war.
Ja.
Und wir sind jetzt aber an dem Punkt, das geht jetzt einfach.
Also es geht sogar so weit, dass du sagst, such mal Hotels raus, die dafür gut passen, die da was frei haben für 2 Erwachsene und ein Kind.
Mhm.
Und das funktioniert einfach. Geht einfach. Und er findet auch raus, dass es welche Hotels es nicht haben. Also es ist nicht nur so, dass er einfach Glück gehabt hat, sondern er sagt mir auch, das Hotel hat da nichts frei an dem Tag und so weiter und so fort. Aber was ich da grundsätzlich noch rausziehe, ist, ich habe das an einer Stelle gesammelt, so mit, mhm, mit allen. Manchmal brauchst du irgendeinen blöden Code für irgendwas. Du musst irgendwo rein und dann muss da der Code dabei stehen. Du brauchst die Eintrittskarten für irgendwas, wenn du irgendwelche Sachen noch gebucht hast. Und das hast du halt dann damit alles in einem Plan. Und du kannst halt dann in diesem Ding, weil das macht am Schluss wahrscheinlich auch nichts anderes als OpenAI API anzapfen und irgendwer bezahlt. Keine Ahnung, wer. So, okay. Und du wirfst halt dann das da rein und sagst, du möchtest das und das und das und das machen. Und dann muss ich nicht in irgendeinem Chat von in ChatGPT suchen, was jetzt da die richtige, die Auswahl war, sondern es ist halt dann an dem Tag, wo ich, also Beispiel, wir sind aus Hamburg weggefahren und wollten außerhalb der Stadt noch frühstücken gehen. Und da habe ich ihn halt gefragt, hier, such mir mal ein Restaurant auf dem Weg von Hamburg nach, weiß ich nicht wohin, und wo man gut frühstücken kann und die, ein paar Optionen noch angegeben, was ich gerne hätte. Und der hat was gefunden, hat das da reingesteckt. Ich mache in der Früh nur diese App auf, weiß jetzt, okay, ich brauche da bloß auf die, mach mal Google Maps auf und starte die Route, in dieser App klicken. Und das ist schon sehr angenehm, das halt nicht irgendwo verstreut zu haben. Weil sonst habe ich die Buchungsbelege halt in Mail drin, vielleicht in einem Ordner drin. Da habe ich eine E-Mail übersehen, da sind sie da nicht drin. Dann habe ich irgendwie die Empfehlungen für Restaurants in dem einen Chat und die Empfehlungen für kindertaugliche Dinger in einem anderen Chat oder vielleicht noch bei Gemini irgendwas drin. So habe ich das alles in einem Ort gesammelt und ich muss einfach bloß an der einen Stelle gucken und weiß, da steht halt alles drin. Und wenn meine Frau was reinschmeißt, steht das halt an der Stelle auch drin und ich sehe es dann auch gleich noch. Weil wir haben das natürlich, so wie man heute halt irgendwie Reiseplanung macht und fährst da halt irgendwie rum und sagst, oh, das ist jetzt irgendwie nicht so gut oder wir brauchen doch noch einen Stopp, dann suchst du mal entweder auf Google Maps mal schnell oder du fragst halt dann das Sprachmodell deiner Wahl so, hey, pass mal auf, wir brauchen noch einen Stopp, wo das Kind sich ein bisschen auspowern kann. Und dann sucht er das und findet dann was und dann teilt sie die Informationen wiederum an Tineo und dann weiß ich das auch und kann dann da einfach relativ schnell nachschauen, wo wir als nächstes hinfahren müssen.
Ich hatte für den Urlaub in Spanien so ein ChatGPT-Projekt gemacht und dort alle PDFs reingesteckt, die irgendwelche Airlines und Hotels und Airbnbs reingesteckt haben. Und das Airbnb, das hatte so eine 20-seitige PDF-Anleitung, wie das Schloss funktioniert oder sowas. War Blödsinn, aber da stand dann halt irgendwo der Schlüsselcode drin und dann habe ich das Ding gefragt, wie ist denn der Schlüsselcode? Und dann sagt er 1, 2, 3, 4 oder so. Und dann hat das auch funktioniert. Und das ist ja auch schon zwei Jahre fast her wahrscheinlich. Und das, oder? Also ich weiß nicht, wann das war. Es war eine Weile her. Und da war das noch nicht so richtig fertig, dass der in dem Projekt wirklich alles wieder finden konnte. Mhm. Weil diese Zusammenfassung, die er sich da schreibt, die ist nicht so besonders gewesen. Vielleicht ist es jetzt besser, vielleicht auch nicht. Ich habe auch im ChatGPT jetzt versucht, diese Radtour nach München einmal zu planen und der war sehr verwirrt von diesem weiten Weg, 70 Kilometer. Hat er gesagt, das geht nicht. Das
geht nicht.
Du musst die S-Bahn nehmen.
Das ist so. Es ist nicht erlaubt.
Ja. Dann habe ich ihm hinterher den GPX-Track vom Komoot irgendwie reingesteckt und hat gesagt, das habe ich jetzt gefahren und sagte, wow, das ist 9 von 10, das war ja super. So.
Ja, ChatGPT, danke für deine Beipflichtung für alles, was Menschen tun. Mhm. Ja, GPA, also GPX-Geschichten und Reise, also Fahrradplanung und so, da sind die Dinge immer, fallen die einfach voll auf die Fresse immer noch. Das ist interessant, dass das irgendwie überhaupt nicht richtig funktioniert. Aber Reiseplanung, das geht echt sehr gut.
Ja. Aber hat dann auch die Route durch München so die einzelnen Stücke bewertet und da warst du schnell, da hast du Pause gemacht und so weiter, aha, da hast du Sandwich gefressen. Okay.
Panini.
Also, dieses Ding kann übrigens theoretisch noch viel mehr, was ich halt alles nicht gebraucht habe. So sagt dir, wo du zum Flug und welches Gate musst und wann und Informationen zum Flughafenstatus. Theoretisch hat das eine Integration in Airbnb und du kannst direkt dem Post schreiben daraus und lauter so ein Zeug. Also die haben noch eine Million Integrationen. Mhm. Alles nicht benutzt, weil nicht nötig. Er hätte auch direkt Sachen buchen können, also Tische reservieren können über OpenTable.
Möchte natürlich diese App dich denn tracken?
Vermutlich möchten die mich tracken. Ich hoffe es ja.
Ich hoffe, dass die mich tracken, weil es ist eine Reiseplanung.
Damit sie genau wissen, wo ich bin. Ja.
Okay. Ich link das mal. Könnt ihr euch mal anschauen. Und dann schauen wir mal. Wir sind nicht mehr weit weg vom iPhone-Event. Aber jetzt gleich bei Bits und so Plus erzähle ich diesen super schmutzigen Witz.
Oh,
aus
oh
dem völlig oh, unzensierten, oh, aus dem unzensierten okay. Modell. Danke also sehr.
Alle unter 18 jetzt abschalten.
Nee, es ist noch schlimmer. Es ist noch schlimmer. Also, jetzt
ja, für den muss man schon sehr.
Danke sehr.
Alt
gut,
sein.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Tschüss. Ja.